Die Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal Der Schatz der Sierra Madre.
Ich begrüße euch zur 11. Folge der Klassiker der Filmgeschichte. Auch diesmal wieder dabei ist der Erik. Hallo Erik.
Hallo.
Und als diesen Gast der Folge, das ist ein komischer Satz, als Gast dieser Folge, so rum ist es richtig, haben wir den Sebi. Hallo Sebi.
Hallo, schön hier zu sein. Danke. Hi, servus, grüß dich.
Ja, ja, klar, weiß, gell. Wettet.
Ja, genau. Ne, ja.
und du hast natürlich einen Klassiker der Filmgeschichte mitgebracht. Würdest du denn verraten, welcher Film es ist?
Ich nehme an, die Leute haben das auch in der Podcast-Episodenbeschreibung schon gelesen, oder?
Ja, aber wir tun mal so, als würden die blind diesen Podcast hören.
Okay, ja, dann es ist Der Schatz der Sierra Madre aus dem Jahre 1948 in Schwarz-Weiß.
So wie es sich gehört.
Oh.
Richtig, damit gleich alle mal geschockt abschalten können.
Aber nicht in Stumm, weil Stumm hatten das wir stimmt, ja auch zuletzt.
Ja, wir sind tatsächlich, springen wir sehr. Ich hatte ja erst Angst, dass wir so ein bisschen in den 80ern festhängen. Haben wir irgendwie mit Groundhog Day und Back to the Future angefangen. Aber jetzt haben wir ja irgendwie, Frau Mond ist ja, glaube ich, der älteste Film, den wir besprochen haben. 1930er irgendwann.
Wir haben nicht mit Groundhog Day und also Back to the Future und dann Groundhog Day angefangen. Da war fast ein Jahr dazwischen. Danach da hatten wir noch Metropolis und das Ganze war ja noch dazwischen.
Wir haben schon einige besprochen.
Ja, Metropolis wäre tatsächlich auch von mir noch ein Kandidat gewesen, aber der war dann schon.
Ja, das ist ja so einer der, also tatsächlich Der Schatz der Sierra Madre kannte ich noch nicht. Kannte natürlich Humphrey Bogart. Haben wir schon, Casablanca hatten wir noch nicht besprochen, gell?
Doch.
Doch hatten wir. Genau.
Ja, ich glaube, den hatte sogar die Daniela vorgeschlagen.
Nee, die hat der Metropolis vorgeschlagen.
Ach, stimmt.
Naja, wie auch immer. Und so die Einstiegsfrage, die wir jedem Gast und jeder Gästin stellen, zum Anfang ist, warum findest du denn, dass das ein Klassiker der Filmgeschichte ist?
Ja, ist eine gute Frage. Als ihr da an mich herangetreten seid, da habe ich dann irgendwie sofort, als ich so überlegt habe, okay, Klassiker, und dann ist in meinem Kopf, ist es sofort sehr, sehr weit zurückgegangen, automatisch. Obwohl ich jetzt, wie wir gerade im Vorgespräch auch bemerkt haben, Filme aus den letzten 15, 20 Jahren auch schon als Klassiker bezeichnen würde, aber trotzdem, mein Kopf hat sofort so gemacht, geh mal ganz weit zurück und irgendwie bin ich dann da in der Ecke so gelandet und ich würde sagen, er ist ein Klassiker für mich, weil er heute noch funktioniert. Das ist für mich durchaus auch ein Kriterium. Es gibt natürlich Filmklassiker, die heute vielleicht nicht mehr so funktionieren, wo ich aber trotzdem sagen kann, ich verstehe natürlich, warum der damals total prägend war und viel für die Filmwelt getan hat und so, aber das ist natürlich halt für mich dann trotzdem blöd, weil ich dann einen Film gucke, der heute nicht mehr so funktioniert, ne? Ist halt dann nicht so gut zu schauen. Das ist bei mir nicht so. Und der hat natürlich enorm viel für in der Filmwelt bewegt, hat auch im Western-Genre nochmal so ein richtiges Ding losgetreten und war eigentlich auch so der erste richtige Western im Sinne von, also es gab natürlich schon seit der Stummfilmzeit Western-Filme, aber das war so der erste Full-Feature-Film, Western, der wirklich so einfach so ein richtiges, der so richtig was durchgerissen hat einfach. Ja. Das war nicht zuletzt wegen Humphrey Bogart, der natürlich einfach der Kultschauspieler auch zu dieser Zeit war, hat das einfach nochmal so ein richtiges Ding losgetreten. Wenn man mal guckt danach, da ging es dann so richtig los bis in die 60er rein, ja letztlich diese Western-Welle. Ja, und deswegen würde ich ihn halt als Klassiker auf jeden Fall bezeichnen, weil er halt einfach so einen großen Impact auch hatte auf alles.
Ja, wenn man sich überlegt, der erste Feature-Film, der je gemacht wurde, ist ja im Grunde auch ein Western. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ich weiß den genauen Titel nicht, aber ich glaube Anfang des 20. Jahrhunderts, es ging um eine berüchtigte Banditenbande in Australien. Ich habe das mal bei Extra Credits History gesehen, also die Geschichte, da meinten sie halt, dass der erste Film, der so länger ging, ich glaube, der war 70 Minuten lang, war halt über diese Banditenbande und das ist ja im Grunde auch so, fällt ins Western-Genre, zwar in Australien, aber ist auch so im Outlaws und das vom Gesetz gejagt.
Ja, ja. War das nicht? Ah, ich hab's gerade. The Story of the Kelly Gang ist.
Genau, die Kelly Gang.
Genau, richtig. Ja, habe ich mal gesehen. Gibt's natürlich auch auf YouTube, logischerweise.
Gibt's auch auf Wikipedia. Also gemeinfrei ist ja jetzt mittlerweile alles gemeinfrei. Ich glaube, es sind nur noch 20 Minuten oder so erhalten überhaupt.
14 leider nur, 14, ja. Ist ein bisschen wie bei Metropolis, da hofft man immer noch mal auf die letzten.
Haben Sie nicht da schon einiges entdeckt wieder in so Brasilien, in so Archiven?
Genau.
Dadurch die FB-Murnau-Stiftung viel restauriert.
Genau, also ich habe die auch gesehen, die Fassung, die gibt's ja auch inzwischen nochmal zu kaufen, von Arte rausgebracht tatsächlich. Da sind jetzt viele dieser ursprünglich verschollenen Sachen drin und das ist ganz schön, weil man erkennt die daran, dass die dann in einer anderen, in einem anderen Format sind. Also nicht irgendwie, keine Ahnung, was ist das, 4:3, sondern dann 4:5 oder irgend sowas. Das heißt, du erkennst immer sofort, ob diese Szene neu ist, aber es fehlen trotzdem nach wie vor, ich glaube immer noch, lass mich nicht lügen, aber ich glaube 12% oder so des Films fehlen nach wie vor noch. Also es ist noch relativ viel tatsächlich. Wobei ich mir auch denke, der geht jetzt mit dieser neuen Fassung auch schon sehr lange. Also vielleicht ist es nicht so schlimm, dass da jetzt nochmal was fehlt, weil irgendwann ist vielleicht auch too much dann. Du weißt.
Ja. Wollen wir mal mit so einer groben Handlungsübersicht einsteigen. Ich meine, ursprünglich war das Konzept dieses Podcasts, dass die Leute den Film vorher schauen. Aber da wir so sporadisch senden oder vielleicht auch nochmal für unsere Hilfestellung, damit man den Film nochmal vor Augen hat, nochmal so eine kleine Handlungsübersicht. Ich weiß nicht, will das einer von euch beiden machen, sonst mache ich es gerne. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur reden. Der Erik hat zu wenig gesagt.
Bei mir ist das Schauen jetzt aber auch schon wieder eine Weile her.
Ja. Okay, also
wir können ja das einfach gemeinsam
genau,
so machen.
Ja.
Aber bevor du anfängst, ich habe gerade noch diesen Artikel von der Story of the Kelly Gang auf und möchte noch diesen schönen Aspekt anbringen, dass das Budget 400 Pfund betrug. Das finde ich irgendwie süß.
Ja, also können wir ja gleich dann im Film drauf kommen. Ich meine, die wurden ja da im Film, also hier Dobbs und Curtis, wurden dann auch nicht so viel bezahlt, also irgendwie $8 am Tag.
Ja, richtig, da war das auch, ja. Genau. Ja.
Also, es geht um den Hauptprotagonisten, jetzt habe ich wieder die IMDb-Page verloren, der heißt im Film, glaube ich, nur Dobbs, genau. Der Protagonist ist Dobbs, gespielt von Humphrey Bogart, natürlich ein bekannter Schauspieler damals, der in Topico, einer Stadt in Mexiko, lebt, als Straßenbettler, ist irgendwie die ganze Zeit hat er kein Geld, ist pleite, schläft auf Bänken, muss reiche Amerikaner anbetteln. Ich weiß gar nicht, damals war das aber schon Mexiko ein eigener Staat, oder? Also es war schon.
Oh Gott, ich glaube schon, ja. Aber das weiß ich jetzt nicht mit
Sicherheit. Genau. Und er wird dann angeheuert von einem Geschäftsmann, der ihn ja sagt irgendwie, ja, ich gebe dir kein Geld, aber hier, ich habe einen Job für dich, du kannst hier 2 Wochen lang so einen Ölbohrturm für mich bauen, denn das war so gerade die ausgehende Zeit des Ölrausches in Mexiko. Und er trifft dort bei dieser Bauarbeiten auf einen anderen Mann seines Alters namens Curtin, gespielt von Tim Holt. Und die beiden arbeiten 2 Wochen, freunden sich so ein bisschen an. Also ich habe das Gefühl, irgendwie so, Männer haben damals im Film noch keine Emotionen gezeigt.
nee, es ist außer Schmerz.
Ja,
Schmerz ist okay, ja. Aber.
als sie dann wiederkommen, stellen sie fest, dass sie von diesem schmierigen Geschäftsmann, ich glaube, er heißt McCormick, genau, ihre Löhne betrogen wurden. Dann macht dann so einen ganz vollen Trick, so, ja, irgendwie, der Agent sollte schon da sein mit dem Geld, ich gehe mal gucken, und dann kommt er nie wieder. Und
er lässt ihn aber sogar noch, weil die schon so ein bisschen den Braten riechen, auch so, irgendwie ist das komisch, lässt ihn da noch so Geld für Bier da und sagt, kommt, geht mal in den Pub und trinkt da schon mal was und ich komme in 2 Stunden mit eurem Geld oder mit dem Rest des Geldes, und dann sind sie so beruhigt, weil sie ja wenigstens ein bisschen Geld kriegen.
Ja.
Aber natürlich hat der sich damit freien rausgekauft, weil er denen nur ein bisschen was gegeben hat und viel, viel mehr denen eigentlich schuldet.
Und verbringen dann so ein paar Tage, leben sie dann wieder in so einem, in dem Film hieß es ein Flophouse, also so eine Art Herbergs, wie nennt man das, Obdachlosenunterkunft.
Ja, genau, so Sozialeinrichtungen.
Ja, wir treffen dort auf Howard, einen älteren Prospektor, also jemand, der professionell nach Gold sucht, aber auch nicht dadurch reich geworden ist. Gespielt übrigens von Walter Huston, dem Vater des Regisseurs dieses Filmes, John Huston, der dafür auch einen Oscar als bester Nebendarsteller bekommen hat.
dann kann man, wenn man da gerade noch den Fact dazu machen, dann kann man auch sagen, dass Tim Holt, der den Curtin spielt, das ist der Sohn von Jack Holt und der ist auch ein ganz bekannter Western-Schauspieler, der hat bei Arizona Ranger zum Beispiel mitgespielt, ist auch ein relativ bekannter Western und das ist der Typ, der in genau dieser Absteige, wo du gerade gesagt hast, wo sie da so drüber reden, über das Geld und über Gold und so, da sagt er doch irgendwie so, $5,000 sind eine Menge Geld.
Ja.
Das ist so ein und das ist Jack Holt, also der berühmte, der da praktisch nur einen kleinen Cameo hat, der Vater von Tim Holt. Okay. Das fand ich auch irgendwie ganz
ja, lustig, das ist irgendwie, haben wir auch schon bei Goodfellas festgestellt, dass es so Familienmitglieder in die Filme reinbringen, hat ja auch Martin Scorsese bei Goodfellas gemacht, da haben ja sowohl sein Vater als auch seine Mutter mitgespielt. Und ich weiß genau, wie die Ablage ist. Auf jeden Fall treffen sie dann oder sehen sie dann irgendwann im Park den McCormick aus dem Hotel rauskommen, eine schöne spanische, mexikanische Dame im Arm. Und sie greifen ihn dann halt auf und so, wo ist unser Geld? Und er ist irgendwie, er macht das schon anscheinend länger, weil er sagt, ja, hier, komm, wir gehen einen trinken und ich wurde auch noch nicht bezahlt und beim nächsten Job, da dürft ihr auch wieder mitmachen und dann bekommt ihr euer Geld. Und dann sagen sie, nee, wir wollen das jetzt, verprügeln ihn dann und nehmen sich dann quasi aus seiner Geldbörse das Geld, was sie bekommen. Ich glaube, $300 bekommen sie beide.
Irgendwie sowas, ja.
Also jedenfalls 150 jeder ziehen von dannen und genau, dann gewinnt auch noch Dobbs im Lotto, weil er hat am Anfang des Filmes kam so ein Straßenjunge, hat ihn so belästigt, der anscheinend Ticketlose verkauft, was ich auch ganz interessant fand, man konnte da 1/20 Ticketlose kaufen.
Ja, genau, ja, das fand ich auch super.
Muss auch nochmal schauen, wie das funktioniert. Auf jeden Fall hat er da auch so ein paar $100 gewonnen, ich glaube so $200 und mit dem Geld beschließen sie dann zusammen mit Howard, weil sie den als erfahrenen Prospektor brauchen, in die Berge zu ziehen und dort nach Gold zu schürfen. Sie haben das schon vorher diskutiert und Howard hat gesagt, Gold korrumpiert den Charakter und Dobbs war dann sehr frei raus und meinte, aber bei mir nicht, ich nehme nur das, was ich wirklich brauche und da konnte man sich eigentlich schon denken, woher der Wind weht, wie dieser Film ausgehen wird.
Heutzutage schon, das stimmt.
Ja. Und sie ziehen dann los, machen sich so erst ein bisschen Sorgen um Howard, so kommt der überhaupt mit, so ein alter Mann, den müssen wir am Schluss noch tragen. Stellt sich dann schnell heraus, dass sie beide ihm hinterher hecheln müssen, weil er doch wesentlich erfahrener ist, auch so den Gewaltmarsch durch die mexikanische Wüste. Sie unterwegs kaufen sie dann noch Esel und Schiffzeug in so einem Ort und laufen dann in die Berge. Sie stoßen unterwegs, glauben sie, auf ein Gold versetztes Gebiet und freuen sich schon und Howard sagt dann, ja nee, das ist das sogenannte Fool's Gold und jetzt also weiß man auch, woher das kommt, nämlich, dass die Leute geglaubt haben, sie hätten da voll Gold gefunden und dabei waren es nur diese goldglänzenden Pyrite, die man auf den Steinen findet, findet man ja auch hier in Deutschland in Flüssen manchmal so Einschlüsse.
Katzengold, oder?
Katzengold, das genau. Und da gibt es auch dieses schöne Zitat, wo Howard meint, ja, wenn ihr das nächste Mal auf Gold trifft, dann holt mich lieber vorher, bevor hier das Wasser überall rumschüttet, weil das ist manchmal wertvoller als Gold hier draußen. Also sieht man auch schon, welche Prioritäten die beiden haben und wer hier wirklich das Wissen um das Goldschürfen hat. Finden dann tatsächlich eine Goldader und schlagen dort ihr Camp auf und fangen halt an, dieses Gold abzubauen. Und das ist wirklich harte Arbeit. Curtin und Dobbs retten sich jeweils gegenseitig hin und wieder das Leben. Ich glaube, einmal ist Dobbs quasi unter einer, also bricht der Stollen zusammen und sie Dobbs ist eingeschlossen, glaube ich. So war es doch rum, oder? Und da sieht man schon, also Curtin hat dann erst so, soll ich ihn jetzt einfach drin lassen, einfach sterben lassen und dann fasst er sich doch ein Herz und holt Dobbs da raus. Also man hat schon irgendwie, genau, hat Zweifel, aber er fasst sich nochmal und Ja, und dann abends am Camp fangen dann die Diskussionen an, sollen wir das Gold jetzt aufteilen oder erst, wenn wir zurück sind, und Dobbs ist so einer, er sagt, ja, ich verstecke lieber meinen Anteil, ich vertraue euch da nicht, und Howard ist eigentlich der Einzige, der sagt, mir ist alles egal, wie ihr es machen wollt, aufteilen oder zusammenlassen, ist mir wurscht. Also er ist, behält immer sein cool, also irgendwie ist er immer ganz gechillt. Und ja, nach einer Zeit, als, ich glaube, Dobbs einmal in diesem Ort ist, um Verpflegung zu kaufen, trifft er auf einen anderen Amerikaner namens Cody. Der meint, ja, ich will ja auch Gold schürfen, weißt du denn, wo mein Gold, also irgendwie, was machst du denn hier, bist du auch Goldschürfer? Und er so, nee, ich bin Jäger, wir jagen für Fälle. Und natürlich glaubt ihm das Cody nicht und läuft ihm halt hinterher, und sie treffen also Camp, und dann stehen sie halt in diesem Dilemma, sie können ihn jetzt nicht gehen lassen, weil er sie dann bei der örtlichen Regierung verpfeift, weil sie nicht den Claim angemeldet haben, also ihnen gehört das Land offiziell nicht.
Keine Schürflizenz.
Genau, keine Schürflizenz. Und aber sie wollen ihn jetzt auch nicht in das Geschäft mit einsteigen lassen, weil dann müssten sie ja alles, was sie seitdem finden, durch 4 teilen. Beschließen sie, ihn einfach umzubringen. Und kurz bevor sie das machen, warnt sie halt Cody, dass örtliche Banditenbande, angeführt von dem Banditen namens Goldhead, weil er einen goldangemalten Strohhut hat, warnt, dass sie kommen, und durch diese Warnung können sie sich quasi verteidigen und die Banditen auch so lange abhalten, bis die Bergpolizei, glaube ich, war das damals, angeritten kommt und die Banditen fliehen. Und praktischerweise wird Cody auch bei diesem Schusswechsel tödlich verletzt, und sie müssen sich auch nicht mal irgendwie ausdiskutieren, ob sie ihn umbringen wollen, weil er schon tot ist. Sie finden dann noch Briefe bei ihm, das wird dann nochmal später relevant, dass er eine Frau und Kinder hat und eine Pfirsichplantage, glaube ich, in Amerika, und eigentlich irgendwie jetzt danach zurückkehren wollte zu seiner Frau und dann nur noch auf dieser Pfirsichplantage arbeiten wollte, also alles sehr tragisch. Und ja, dann haben sie nach einer Weile genug Gold geschürft und beschließen, wieder zurückzugehen. Und unterwegs treffen sie auf sind auch immer noch Native Americans, also so Ureinwohner dieser Region. Sie haben einen kranken Jungen, und Howard geht dann zu denen und heilt den kranken Jungen, und sie wollen ihn dann gar nicht mehr gehen lassen, und er beschließt dann eine Weile bei diesen Ureinwohnern zu bleiben. Und dann gehen Dobbs und Curtin alleine weiter, und ja, ohne den ausgleichenden, ruhigen Stil von Howard fängt Dobbs dann wirklich an, in den Wahnsinn zu verfallen, und er schießt auf jeden Fall dann auf Curtin, glaubt, dass er tot ist, und haut halt mit dem gesamten Goldsand, den sie gesammelt haben, ab, wird dann irgendwann von der Banditenbande eingeholt, also jedenfalls 3 von denen, und wird dann selber kurzerhand umgebracht. Währenddessen sieht man, dass Curtin gar nicht tot ist, sondern wieder von diesen Ureinwohnern gefunden wird und halt zu Howard gebracht wird, der mittlerweile der Medizinmann dieses Dorfes ist. Die Banditen finden dann diesen Sack voll Goldsand und denken, dass das nur Sand ist, der die Fälle schwerer machen sollte, damit sie die besser verkaufen können, und schütten das einfach aus. Und im Ort zurück wird dann halt relativ schnell festgestellt durch Brandzeichen der Esel, dass diese Esel von diesen geklaut wurden und nicht diesen Banditen gehörten. Und da die Gerechtigkeit in diesem Ort sehr brutal und schnell ist, werden sie einfach erschossen, bevor Howard und Curtin diesen Ort erreichen können. Und durch Hinweise der örtlichen Bevölkerung finden sie dann diesen Ort, wo diese Goldsäcke ausgeschüttet wurden, und es kam ein großer Sturm auf und es ist einfach nichts mehr da. Und Howard fängt dann an, heftig zu lachen, erkennt diesen kosmischen Witz, und irgendwann findet das Curtin auch dann ganz lustig, und Howard beschließt dann für den Rest seines Lebens Medizinmann in diesem Dorf der Ureinwohner zu sein, weil da ganz gut umsorgt wird. Und Curtin mit dem restlichen Geld, was er durch den Verkauf der Esel und Felle eingenommen hat, beschließt dann, zu Codys Witwe zu gehen und dort auf der Pfirsichplantage zu arbeiten. Und so endet der Film. Habe ich was vergessen?
Nichts Essentielles, denke ich. Vielleicht eins, was man noch erwähnen könnte, ist, dass bevor die Banditen kommen und Cody dann stirbt, dass die ja praktisch sich beratschlagen und den Entschluss fassen, ihn zu töten.
Ja, ich glaube, das habe ich auch gesagt, dann, aber auf jeden Fall.
Ah, okay, dann habe ich es überholt, gut.
Ja.
Aber genau.
Was ja, genau.
Passiert.
Ja, wo
man
anfangen? Und
was man noch erwähnen könnte, ist, dass das mit dem Curtin auch davor schon mal so ein bisschen ein Problem gab. Also der Dobbs, der hat schon mal so rumgestänkert wegen dem Gold und so, wo der...
Mit dem Salamander?
Wo der Howard noch da war, ja.
Ja, genau, ja.
Genau.
Da konnte der Howard das ja dann noch irgendwie entschärfen, die Situation. Glaube ich, ja.
Ich habe jetzt noch nicht so oft Humphrey Bogart gesehen, tatsächlich nur einmal davor in Casablanca. Und mich hat es tatsächlich gewundert, dass Humphrey Bogart der, ja, schlussendlich der Bösewicht dieses Filmes ist, weil ich so gedacht habe, der ist halt immer so dieser Heldentyp. Also ich meine, es gibt ja gewisse Schauspieler, die sind halt eher die immer positivere Charaktere. Und dann gibt's halt Schauspieler, die eher so die Bösewichter spielen, und ich dachte halt, dass Humphrey Bogart irgendwie gerade zu der Zeit so hier der weiße Mann, der so ganz cool ist, immer so der ist, der gut ist. Aber es hat mich doch gewundert, dass er hier auch mal so ein Bösewicht spielt. Ich weiß nicht, Sibi, du hast wahrscheinlich mehr Filme mit Humphrey Bogart schon gesehen.
Ja.
Wie ist da so, also ist das so eine typische Rolle für ihn?
Ich überlege gerade, also es gibt auf jeden Fall schon noch, also typisch jetzt nicht, das nicht, aber es gibt auf jeden Fall Filme mit ihm, wo er das tendenziell auch spielt, aber da ist es dann eher von vornherein klar. Also mir fällt jetzt da der Petrified Forest ein, ich überlege gerade, keine Ahnung, wie er hieß, egal, Petrified Forest im Original auf jeden Fall, da ist es auch so, aber da ist es von vornherein auch klar. Und hier ist, denke ich, das Besondere halt, dass du es erstmal vielleicht vermuten kannst mit so ein paar Andeutungen, aber trotzdem ist ja erstmal das komplette Trio so als ein Team, wo du sagst, ne, ich bin jetzt mit allen drei so verbunden, und plötzlich schlägt dann eher so in das Negative um. Das ist, denke ich, auf jeden Fall, wüsste ich jetzt keinen anderen Film, wo das von ihm so ist, und würde ich auch behaupten, ist wahrscheinlich für die Zeit auch relativ revolutionär gewesen, dass du einen der Protagonisten, der dann gleichzeitig noch so ein Publikumsliebling war, am Ende eigentlich als den Bösen oder den, ja, nicht Guten zumindest dastehen hast, der am Anfang aber noch relativ sympathisch auf dich wirkt.
Ja, ich wüsste gar nicht, irgendwie so einen modernen Film, der das ähnlich macht. Also ich glaube, wenn man heute irgendwie, keine Ahnung, Brad Pitt in einer, gut, der hat auch schon negative Rollen gespielt, aber jetzt hier so, wie heißt der Guardians of the Galaxy Typ nochmal? Ich bin so schlecht mit Namen.
Chris Hemsworth.
Nein, der andere.
Das ist Thor, ja.
Chris Pratt, wenn man den
Chris
jetzt,
Pratt, so heißt er
jetzt. Ja, also gibt es irgendwie die nette Theorie hier, Passengers, wenn man da Chris Pratt den Film so schneiden würde, dass er der Bösewicht ist, dann würde der Film viel besser. aber ja, also Humphrey Bogart ist ja ein bekannter Schauspieler. Jetzt ist die Frage, der hat ja danach, glaube ich, mit John Huston, glaube ich, der Malteser Falken gemacht, oder?
Genau.
Den hast du ja auch wahrscheinlich gesehen.
Ja, ist einer meiner Lieblingsfilme auch, auf jeden Fall.
Warum hast du dich jetzt aber für der Schatze der Sierra Madre entschieden?
War letztlich, also ich, wenn wir jetzt einen Vergleich machen zwischen den beiden Filmen, dann gibt es keinen Grund, warum ich den einen dem anderen jetzt hier vorgezogen habe, sondern es war einfach so eine Entscheidung raus, auch natürlich so ein bisschen aus dem Grund, weil ich natürlich davon ausgehe, dass den Film einfach viele nicht kennen, was ja ganz natürlich ist. Ja, ist einfach ein älterer Film, das kennt man weniger in unserer Generation. Und ich aber eben finde, dass der es durchaus verdient hat, dass man den mal gesehen hat, was aber für den Matthäus Falken genauso zutrifft. Also da gibt's jetzt für mich keinen Grund zu sagen, ach, den habe ich jetzt aus dem und dem Grund nicht genommen oder so. Das ist einfach. Also ich schwankte ja auch noch kurz in Richtung Der Clou, was so ein anderer Lieblingsfilm von mir ist, ein bisschen neuer, aber auch relativ alt. Aber habe mich dann einfach, wie gesagt, so völlig random für den schon entschieden. Da habe ich jetzt nicht groß irgendwelche Faktoren abgewogen oder sowas.
Okay. Also ich fand den Film sehr schön. Ich fand irgendwie, er erzählt ja so eine sehr simple Geschichte, also irgendwie so eine Parabel von, wie Geld oder Reichtum den Charakter verdirbt, irgendwie No. Ich glaube auch, dass man schon damals genau wusste, in welche Richtung der Film geht, wenn Dobbs am Anfang so deutlich sagt, ja, mich wird dieses Geld nicht oder das Gold nicht korrumpieren, ich bin da ganz frei von irgendwelchen Habgierigkeiten und wird dann am Schluss der Schlimmste. Also ich glaube, wusste auch schon jeder, in welche Richtung der Film geht. Ich weiß nicht, weißt du schon ein bisschen was zu dieser Hintergrundgeschichte des Filmes? Die ist ja auch ganz interessant.
Kommt jetzt drauf an, was genau.
Also es ist eine Romanvorlage von einem Autor namens B. Traven, wo man auch nicht weiß, für was das B steht. Er wurde verglichen mit einem Thomas Pynchon, ein Thomas Pynchon der Zeit. Ich weiß nicht, wer den Autor nicht kennt. Thomas Pynchon ist dafür bekannt, dass er sich nie in der Öffentlichkeit zeigt. Kam auch schon mehrfach in den Simpsons vor mit Papiertüte beim Kopf. Es gibt auch irgendwie den nationalen Thomas Pynchon Tag. Es gibt sehr viele Gerüchte um diesen Autor, was ich sehr lustig fand. Es gab zum Beispiel das Gerücht, dass er ein Deutscher namens Red Maru sei, der eigentlich Schauspieler und Herausgeber einer anarchistischen Zeitschrift namens Der Ziegelbrenner war zwischen 1917 und 1920 in Deutschland. Was dann das Gerücht so ein bisschen in Yellow Press Richtung spannend, dass er eigentlich ein Sohn von Kaiser Wilhelm II. Sei. Was dann B. Traven anscheinend doch dann mal dazu veranlasst hat, eine Berichtigung zu schreiben, wo er sagt, es gibt ein Gerücht, was ich auf jeden Fall aus der Welt schaffen will, nämlich, dass ich Deutscher sei, denn ich bin mit vollem Herzen Amerikaner. Also es ist anscheinend amerikanische Abstammung, aber mehr weiß man über B. Traven auch nicht. Er hat sehr viel über mit seinem Verleger quasi mit dem Studio kommuniziert. Und,
ja, und das Buch Der Schatz der Sierra Madre war ja auch auf Deutsch, ne? Also er war auf jeden Fall der deutschen Sprache mächtig, aber hat halt gesagt, ich bin Amerikaner
im Sinn
oder was auch immer.
Genau. Genau, stimmt, das habe ich vergessen, dass das Buch auf Deutsch rauskam. Ich habe ja eine sehr komische Art, an solche Recherche ranzugehen. Ich schaue nämlich erstmal in JSTOR, also so einer wissenschaftlicher Paper-Datenbank, was es zu verschiedenen Filmen gibt, also im filmwissenschaftlichen Bereich. Und da habe ich einen sehr interessanten Artikel gefunden, wo jemand mal die Geschichte des Drehbuches von Der Schatz der Sierra Madre auseinandergenommen hat, weil offiziell John Huston das Drehbuch geschrieben hat. Aber der Autor des Papers damals, glaube 2002, eine Version in die Hände gefallen ist, wo Robert Russen, auch ein bekannter Drehbuchautor, ich weiß gar nicht, was er noch geschrieben hat, als Autor auf dem Skript stand. Und dann hat er sich gewundert, warum das so war, und hat das mal herausgearbeitet. Und anscheinend war es damals üblich, und das fand ich ganz interessant, dass Filmstudios einfach ganz, ganz viele Autoren für sehr kurze Zeit an Skripten arbeiten lassen haben. Also es gibt sehr bekannte Drehbuchautoren, die einfach nur einzelne Szenen in gewissen Drehbüchern gemacht haben und dann einfach gewechselt haben. Also die sind einfach wortwörtlich durch diese Autoren durchgebrannt und dann gesagt haben, irgendwie der Autor ist ausgeschrieben sozusagen, dann haben sie einen neuen engagiert. Also anscheinend war es damals so üblich, und auch Robert Russen hat auch mal an diesem Drehbuch gearbeitet. War ganz lustig, weil der Film kam ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg raus, aber wurde schon vor dem Krieg quasi von den Warner Brothers, damals noch die echten Warner Brothers, quasi zum Verfilmen quasi die Lizenz von B. Traven abgekauft. Und dann musste John Huston in den Krieg. Und er hat sich wahnsinnige Sorgen gemacht, dass jemand anderes dieses Drehbuch bekommt zum Verfilmen. Und das ist ein Zitat von ihm. Ich war mir sicher, dass alle anderen Regisseure nur eins machen können, nämlich diesen Film verhunzen. Und ich bin der Einzige, der diesen Film richtig verfilmen kann. Und anscheinend hat er dann Freunde in Hollywood gehabt, die Warner Brothers davon abgehalten haben, jemand anderen als John Huston dieses Drehbuch zum Verfilmen zu geben. Und was ist halt tatsächlich dann auch passiert. Und das finde ich auch ganz interessant, weil das Buch ja eher so einen sozialistischen Unterton hat. Also gerade zu der Zeit Amerika, Kapitalismus, irgendwie Goldrausch, reich werden, wird ja schon hier sehr kritisch betrachtet. Das fand ich ganz interessant, dass hier Warner Brothers das Drehbuch trotzdem gekauft haben, und es gibt auch diverse Briefwechsel mit Produzenten und anderen Beratern dieses Studios, die gesagt haben, ja, wir sollten vielleicht erstmal lieber die Finger von diesem Skript lassen. Ja.
Ja, war ja generell damals ein großes Thema. Also wir erinnern uns vielleicht an die Verbote von Drehbuchautoren durch die Zugehörigkeit von kommunistischen Organisationen und so, ne, Trumbo als Stichwort und sowas. Ja. Aber da kommt das ja nämlich auch her. Also gerade Trumbo zum Beispiel hat ja für etliche Filme die Drehbücher geschrieben, ist aber niemals namentlich erwähnt worden, sondern irgendwelche anderen Leute standen dann da drin. Also das war damals ja durchaus nicht ungewöhnlich, dass einfach, also das, was man heute so verpönt eigentlich als Ghostwriting oder was weiß ich bezeichnet, war damals, glaube ich, einfach der ganz normale Weg. Da hat seltenst jemand ein Drehbuch komplett geschrieben und das dann auch verfilmt oder so.
Ja, das ist ja auch heute auch noch so. Also wer das nicht weiß, Carrie Fisher war ja auch dafür bekannt, dass sie eine Art Script-Doktor ist, die ganz viele Drehbücher auch, ich glaube sogar für irgendwie Sisters Act 2 und so nochmal quasi überarbeitet hat. Also wenn die nicht mal weiter wussten beim Schreiben, dann haben sie Carrie Fisher anscheinend angerufen und die hat dann nochmal das Skript an Stellen gefixt. Also es gibt's ja heute immer noch, aber dann wahrscheinlich geregelter und nicht, dass man irgendwie 20 Autoren für ein Drehbuch hat und die alle nur jeweils eine Szene schreiben.
Das ist eher ungewöhnlich, ja. Wobei ich auch das jetzt persönlich nicht schlimm finde, wenn man jetzt sagt, was weiß ich, also hier Autor X schreibt ein Buch und nimmt sich da mal noch die Hilfe von dem einen oder anderen, dass man am Ende trotzdem sagt, das Drehbuch ist von dem Autor X, weil er hat ja den Großteil davon trotzdem geschafft und das ist ja egal, weil ich meine, der normale Autor hat auch einen Lektor, der da nochmal drüber schaut und da sagt dann nachher auch keiner, das hat gar nicht Wolfgang Holbein allein geschrieben oder sowas, ja. Also das finde ich jetzt nicht so verwerflich, wenn man da einfach Hilfe hat generell. So.
Ja, nee, auf jeden Fall. Es ist aber eher schon ein schlechtes Zeichen, wenn man sieht, irgendwie ein Film hat 5 Drehbuchautoren, also heutzutage, dann kann man sich schon denken, dass das irgendwie ein schwieriger Prozess war. Hat man jetzt auch irgendwie neulich, also nicht beim Film, aber NBC hat vor kurzem mal versucht, Game of Thrones mit Der Zauberer von Oz zu vermixen. Nannte sich dann Emerald City. Und das hatte auch anscheinend sehr viele Drehbuchdurchläufe und Showrunnerwechsel und ist auch fantastisch gescheitert. Schade um Vincent D'Onofrio. Ja, ich weiß nicht.
Ich glaube, diese ganzen DC-Filme sind ja auch aktuell so, da mehrere immer
Köche
in der Suppe rumfuschen.
Genau, und wir haben es auch gerade aktuell beim Han Solo-Film, es ist zwar nicht der Drehbuchautor, aber sind ja die beiden Regisseure aus kreativen Differenzen und das ist immer das quasi der höchste Streitgrund, glaube ich. Also wenn man irgendwie sagt, irgendwie aus persönlichen Gründen, aber also wenn jemand aus kreativen Differenzen irgendwie ein Projekt abbricht, dann liegt da schon einiges im Argen.
Ja, auf jeden Fall. So wie auch bei Ant-Man mit
Edgar Wright.
Edgar Wright, danke.
Genau, ja, da kam ja heute oder gestern ein Interview mit ihm raus, das erste Mal quasi öffentlich darüber gesprochen hat, warum er Ant-Man nicht fertig gemacht hat, wo er meinte, dass das Studio einfach keinen Edgar Wright-Film haben wollte und er dann gesagt hat, dann mache ich auch keinen Film für die.
Genau, ja. Und wobei, da muss ich jetzt mal sagen, also ich weiß, Ant-Man haben dann auch viele wieder drauf rumgedroschen, eben auch aus diesen Gründen, aber ich fand jetzt trotzdem, dass das Endprodukt jetzt nicht unbedingt ein schlechter Film war.
Nee,
das war aber es hatte natürlich sicherlich, also es wäre natürlich interessant gewesen, jetzt sozusagen zu wissen, was, also man kann auf jeden Fall raussehen, was ist Edgar Wright, finde ich. Es gibt so diese ganz typischen Sachen, wo du sofort weißt, das hat er dabei gesteuert. Aber mich würde natürlich interessieren, ab wo splittet sich das dann? Ja, also ab welchem Teil ist es nicht mehr in seinem Sinne sozusagen gewesen. Aber werden wir die erfahren wahrscheinlich.
Ja, und wo wir gerade bei Drehbüchern sind, auch was jetzt wahrscheinlich Josh Whedon furchtbar ärgert, dass dieses Wonder Woman-Skript von ihm geleakt wurde, wo er, ich glaube ich, auch schon öffentlich gesagt hat, dass er selber nicht mehr so ganz glücklich mit dem Skript war, was irgendwie anscheinend irgendwie einen noch viel größeren Teil an Steve Trevor in dem Film abgeben hätte sollen. Und jetzt sind ganz viele Leute sehr sauer auf Joss Whedon. Obwohl er ja eigentlich, also er hat ja wahrscheinlich aus Gründen dieses Drehbuch dann nie umgesetzt bekommen. Also wahrscheinlich war er sich selber bewusst, wo die Fehler lagen. Naja, aber zurück zu der Schatz der Sierra Madre. Habt ihr denn irgendwie Punkte, die ihr besprechen wollt, zu dem Film betreffen? Ich habe jetzt mal schon irgendwie gesagt mit dieser Fabel, aber habt ihr noch Sachen, worüber genau reden wollt?
Ja, man könnte vielleicht mal einwerfen, was so einer der wichtigsten Dinge, finde ich, auch ist. Ist jetzt keine große Erkenntnis, sage ich mal, aber natürlich trotzdem eine spannende Geschichte, dass wir natürlich hier auch die klassische Aufteilung vom Ich über Ich und dem Es haben. Also Dobbs ist ja ganz klar das Es, weil er getrieben ist von der Gier, ja, der impulsiv agiert und praktisch immer die Beschwichtigung vom über Ich brauchst, was an der Stelle dann Howard wäre, der halt eben reflektiert handelt, immer friedfertig ist und so weiter und so fort. Und ja, Curtin ist natürlich das Ich, der ist zwar durchaus verbündet er sich mit Dobbs, aber checkt dann irgendwann, okay, der wird hier gerade ein bisschen crazy, vielleicht gehe ich jetzt doch mal lieber hier ein bisschen auf Abstand von dem. Und das ist halt einfach, ja, die klassische Aufteilung hier auch wieder in unseren drei Charakteren. Ist natürlich nichts Neues, haben wir auch in anderen Filmen tausendmal, aber finde ich immer wieder schön, das zu sehen und zu haben, weil es halt doch irgendwie eine schöne Veranschaulichung von verschiedenen Charakterzügen ist, die jeder so ein bisschen hat. Weil ich finde, man kann, also das finde ich auch das Schöne an dem Film, man kann zu verschiedenen Punkten sich durchaus mit verschiedenen Haltungen identifizieren. Ja, also gerade zum Beispiel, als es darum geht, dass sie den Typen Cody töten wollen, das ist halt dann, das kann man nachvollziehen, warum sie das tun wollen. Man kann aber auch nachvollziehen, warum man es nicht tun sollte, wenn dann eben Howard auch erstmal so sagt, nee, wollen wir wirklich, das ist Mord und so. Und genauso kann man aber auch verstehen, wieso Dobbs so durchdreht, als er glaubt, dass jetzt Curtin sein Versteck entdeckt hat und so. Also es ist nie so, dass man jetzt einen von den dreien gar nicht nachvollziehen kann von den Handlungen, sondern ich finde, man hat immer, dadurch, dass sie halt in diese drei Teile gegliedert sind, so einen, ja, haben wir immer so ein Funkenverständnis dafür, warum jemand gerade irgendwas tut.
Mhm. Erik?
Hm. Ja, was ich interessant finde, wir hatten ja mal Spiel mir das Lied vom Tod besprochen und obwohl der von der Machart und gerade hier vom Formfilm und so und 20 Jahre ist der ja auch jünger, aber trotzdem kommt der mir in einigen Belangen irgendwie, ich weiß nicht, altbackener vor, würde ich sagen. Also da kommt mir, ja, was beim Schatz von der Sierra Madre angeht, hatte ich das Gefühl, dass der Storytelling technisch schon moderner war. Also der ist zwar auch lang, aber da passiert zwar auch nicht so viel, aber der hat trotzdem irgendwie keine Längen. Im Gegensatz dazu, wo zum Beispiel, finde ich, bei Spiel mir das Lied vom Tod halt eigentlich auf der Handlungsebene und auf der Story-Ebene sehr viel mehr passiert, aber trotzdem hat der dann Längen.
Ah, da sprichst du mir so aus der Seele. Ich krieg ganz ehrlich, weil geht mir genau so immer mit diesem Film. Allein schon am Anfang, diese 10 Minuten am Bahnhof. Ich weiß, es gibt Leute, die finden das sehr toll, aber ich bin da jedes Mal am Verzweifeln. Diese 10 Minuten, wo sie einfach nur rumstehen und nichts passiert. Das würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass ich auch finde, dass ja, der gut, Film... Also
die 10 Minuten am Anfang finde ich zum Beispiel noch gut, aber in der Mitte hat er extreme Längen, finde ich.
Ja, das auf jeden Fall auch, ja klar. Genau, aber das finde ich auf jeden Fall auch. Das Schatz der Sierra Madre hat durchaus Längen vielleicht, je nachdem, aber...
gerade am Anfang.
Genau, ja, also der Aufbau ist relativ mühselig und eigentlich ist es zum Beispiel auch, also was ich zum Beispiel finde, was völlig unnötig ist, ist diese Geschichte mit dem Los, weil es ist ja praktisch so, das Geld, was sie von dem Typen sich holen, was ihnen ja rechtmäßig auch zusteht, den sie verprügeln in der Bar, das reicht ja noch nicht aus, sie sagen irgendwie, wir brauchen mehr Geld für die Jagd nach Gold und dann kriegt er eben, kommt diese Deus Ex Machina sozusagen in Form des Jungen um die Ecke und sagt, hier, du hast im Lotto gewonnen und dann haben sie plötzlich das Geld. Das hätte man auch so lösen können, dass sie sich das Geld durch die Arbeit einfach verdienen. Da hätte man jetzt nicht noch das gebraucht, dass der im Lotto gewinnt. Das finde ich so eine eigentlich relativ unnötige Storyline, die jetzt natürlich wenig Zeit wegnimmt. Das sind nur ein paar Dialoge, aber ist meiner Meinung nach nicht wirklich wichtig.
Wobei ich die erste Viertelstunde auch schon interessant finde aus dem Aspekt, weil sie halt ein schönes Worldbuilding irgendwie betreibt. Also man weiß danach erstmal, ja, was ist das hier für eine Welt und ja, was gibt's da so für Leute und wie ist die Gesellschaft so zum Teil aufgebaut und danach geht halt erst die Story los.
Das stimmt schon, ja. Ich würde die Länge aber auch eher später, also die erste Viertelstunde, da würde ich auch nichts kritisieren. Ich würde die Länge eher dann aufbauen, wo es dann darum geht, dass sozusagen der erste Mal dieser Gedanke platziert wird von, man könnte nach Gold suchen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wirklich dann aufbrechen und auf dem Berg sind. Da passiert ja schon nochmal einiges dazwischen, was man durchaus hätte ein bisschen kürzen können, denke ich.
Ja. Dieses Lotto-Ticket, das hatte ja auch eine ganz lebhafte Geschichte in den diversen Drehbuchentwürfen. Es gab irgendwie eine Stelle, wo sie dann tatsächlich nochmal, also auch diese Räuber, die sollten dann auch noch Namen haben, also irgendwie der Goldhead-Bandit, der hieß ursprünglich mal Diego und hatte so seinen Handlanger Tito Und also sie sollten
auch, der eine hieß doch El Jefe, oder? War das nicht auch einer?
El Jefe meinst du?
Nee, El Jefe, mit J, glaube ich. Ja, El Jefe war wer anders.
Nee, ich weiß, es gibt ja hier noch den Präsidente und es sind auch alles mexikanische Schauspieler, soweit ich das sehe. Also haben auf jeden Fall mexikanisch klingende Namen. Ist auch, glaube ich, einer der ersten Filme, der so wirklich großräumig außerhalb von Hollywood gedreht wurde. Also so ein Blockbuster, der on location gedreht wurde in Topeka, wie auch immer.
Ja.
Und also genau, und es ging dann darum, dass Diego und Tito dann tatsächlich noch das Gehalt, was sie dann von McCormick rausprügeln, dass sie das auch dann wieder beklaut bekommen und dass er dann erst die Lotterie gewinnt und dadurch erst die Goldschürfen gehen können. Okay. Also so nochmal so ein viel mehr auf und ab, so gewonnen und verloren und gewonnen und verloren. Ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwie so also am Ende spielt da so Fate, also so Schicksal noch eine ganz große Rolle. Also hier Dobbs will erst Curtin umbringen, wird dann selber umgebracht, dann verlieren sie alle ihr Gold und sind quasi wieder am Anfang zurück und quasi am Anfang quasi dieses Lotterieticket nochmal als Schicksalsmotiv am Anfang reinbringen, so dass man das am Schluss wieder zumachen kann. Also das weiß, dass vielleicht auch, dass man vielleicht auch sagen kann, okay, hier das Schicksal spielt von Anfang an eine ganz große Rolle in diesem Film.
Das kann durchaus sein, ja. Das finde ich keine schlechte Überlegung. Aber was mir ja gerade noch einfällt, weil wir es jetzt ein paar Mal hatten von dem Geld, was sie sich nehmen von dem Typen, das ihnen zusteht, das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt, dass sie sich genau das nehmen, was ihnen zusteht, und davon sogar noch was abzweigen und dem Barmann für den entstandenen Schaden geben. Also sie hätten ja auch das Geld aus dem Portemonnaie nehmen können. Und das finde ich so interessant, weil es so einen ganz konkreten Bogen macht von am Anfang sind alle, inklusive Dobbs, noch wirklich halten sich an Recht und Gesetz, sind absolut loyal, überschreiten nicht mal die Grenze, wo ja jeder als Zuschauer ein Verständnis dafür hätte, wenn die dem jetzt einfach das Geld wegnehmen, weil der hat die belogen, der hat die betrogen, ne, das wäre, da würde jetzt keiner sagen, oh, die haben den $100 mehr weggenommen, aber sie nehmen sich nur genau das, also ist alles sehr korrekt und das macht natürlich aber den kriminellen Abschwung von Dobbs noch ein bisschen größer, weil er eben am Anfang wirklich gar nicht die Tendenz davon hat.
Mhm, ja. Genau. Und was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Genau. Also ich finde es ja noch ganz interessant, diese Welt, also nochmal dieser eigene Mikrokosmos in, also nicht nur beim Goldschürfen, sondern auch dieses kleine Dorf, wo sie die Esel kaufen, wo dann ihnen erklärt wird, ja, hier Gerechtigkeit ist immer sofort und Leute werden sofort verurteilt und erschossen. Was nun mal, also dass wirklich da eine brutale Welt ist, wo auf der einen Seite das Gerecht sehr hart ist, das Gesetz sehr hart ist, aber auf der anderen Seite auch sehr viel Kriminalität vorherrscht. Also irgendwie, wo man sich denken könnte, kann man vielleicht auch moderne Parallelen zählen, umso härter das Gesetz, umso weniger Kriminalität. Aber tatsächlich, umso härter das Gesetz, umso mehr Kriminalität. Oder umso brutaler werden auch die Banden. Und dass sie da auch, also ich in diesem, also draußen in dieser, ist das eine Wüste, ist eine, ich weiß gar nicht, ich glaube, einfach Wüste, sitzen und so langsam auch verwildern. Und ich glaube, ich weiß nicht, 1948, Goldrausch muss noch nicht so lange her gewesen sein.
Nö, ich denke nicht. Also spielt ja in den 30ern, ne? Wird ja ganz am Anfang schön gezeigt durch diese Einblendung. Oder ne, 25 spielt es, 25. Und das heißt, wenn er da war er ja offensichtlich noch, das heißt, dann ist er jetzt 48, vielleicht 20 Jahre her oder so, ist jetzt noch nicht so lange, denke ich.
Ja, also keine Ahnung, jetzt von uns aus gesehen 1990, 1997 fast schon. Das ist,
kann man sich mal zumindest noch grob dran erinnern, genau, muss man sagen.
Ja, und genau, was ich nochmal, diese Parallele zu Sergio Leone, ich glaube, das ist ja schon Neo-Western, Sergio Leone, das ist ja nicht mehr Original-Western.
Ja, richtig.
Und auf der einen Seite natürlich hat Sergio Leone vielleicht für viele so das Bild des klassischen Western auch geprägt, Also so, ja,
Spaghetti-Western.
Genau, halt dieses, ne? Genau, diese Spaghetti-Western. Ja. Das ist ja eher, was die Leute gesehen haben als echte Western, wenn sie nicht gerade super Fans sind. Also irgendwie spielen wir.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, und dann halt.
Also ich meine, wer hat denn schon mal, wie heißt der jetzt hier nochmal? Fällt mir gerade der Name nicht ein. Der Western-Schauspieler schlechthin, John Wayne, genau.
John Wayne.
So, wer hat denn schon viele John Wayne-Filme gesehen? Also ich jetzt 2, 3, aber im Normalfall eher nicht, würde ich jetzt mal unterstellen.
Ja, oder Film mit Ronald Reagan. Also, ja. Der übrigens auch mal für die Hauptrolle angedacht war, statt Humphrey Bogart.
Stimmt, genau, ja, das habe ich auch gelesen.
Ja. Genau, und ich denke, deswegen kommt Erik dir das vielleicht, dass Sergio Leone irgendwie der klassischere oder ältere Filmemacher ist im Vergleich zu Der Schatz des Sierra Madre, weil das halt so ist, okay, das ist das, wie ein Western aussieht und das ist jetzt hier so eine Abwandlung davon. Und wenn man das so ein bisschen mit der Neoklassik vergleicht, was ja im Grunde versucht, klassischer zu sein als die Klassik selber, also diese Säulenhallen, die so ganz weiß im Marmor waren, was ja so unser Bild von der Klassik geprägt hat, obwohl das alles damals farbig war, also so dieses, wir versuchen, das zu rekreieren, um noch stärker das zu machen, was sie damals gemacht haben. Und deswegen ist es vielleicht, ist so der Neo-Western für uns mehr Western als so ein echter Western wie The Treasure of the Sierra Madre. Mhm. Genau.
Beim Film Noir würde ich das mit derselben These unterstützen. Also wir kennen ja tendenziell mehr Neo-Noir-Filme, ja, sowas wie L.A. Confidential oder sowas.
Oder Blade
Runner. Oder Chinatown. Genau, und die richtigen Film-Noirs, die ja im Großteil auch Stummfilme noch waren, die kennen wir eher seltener und deswegen denken wir bei Noir auch an die Filme, die eigentlich schon wieder die Neuauflage davon waren.
Ja. Ist ja auch. Bei vielen, also in der Satire ist das ja auch irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich haben viele Leute, mehr Leute, sagen wir mal, jüngeren Alters haben Periode 1 gesehen als das Original Star Trek aus den 60ern.
Vermutlich, tatsächlich, ja.
Also jedenfalls in Deutschland.
Ihr kennt ja sicherlich den Nerdwriter beide, oder? Der hat ja letztens was zu Logan gemacht, mit denen, dass es da so bei so Filmgenres immer so verschiedene Stadien gibt und das Superheldenfilmgenre ist ja gerade so ein bisschen in seinem Endstadium und dann macht er es auch so
zum dritten Mal.
Dann macht er ja auch so ein bisschen die Parallele zum Western auf, wie sich das da entwickelt hat.
Ah, okay, das habe ich noch nicht gelesen.
Ja.
Muss mal reinschauen.
Ja, also es ist ja ganz interessant, wie sich so Genre dann entwickeln und im Grunde entweder untergehen und man hat das Gefühl, dass also gerade beim Superheldenfilm, was ja, würde ich mal behaupten, der Western unserer Zeit ist, also was 1958 ja. Der Western war, ist heute der Superheldenfilm.
Auf jeden Fall, ja.
Und gerade bei Logan, da kann man ja wirklich argumentieren, dass das ein moderner Westernfilm ist.
Ja, also so.
Habe ich leider noch nicht gesehen, kann ich jetzt nichts zu sagen.
Ja, genau, also es, ja, gut, es ist ja ein Roadtrip und ich würde behaupten, dass so der Roadtrip ja seine Ursprünge auch im Westen hat, wenn man halt im Track nach Westen zieht, was wahrscheinlich auch einige Filme drüber gibt.
Wobei man natürlich auch da den, also generell den abschnittsbasierten Film, haben ja auch im Krieg dann auch wieder, ne? Also viele Kriegsfilme haben ja auch dieses, also gerade mal, nimm mal hier, wie heißt das Spielberg-Film noch?
Saving Private Ryan.
Genau, dankeschön. Ist ja letztlich auch dasselbe Prinzip, ja? Sie haben ein Ziel, sie wollen zu dem Punkt X, wo der Soldat James Ryan zu finden ist. Und das ist letztlich auch wieder der klassische Western-Track, der sich zu einem bestimmten Punkt bewegt und später dann eben in Logan jetzt, wie du gerade sagst, wo es dann auch praktisch Roadmovie-mäßig ist, haben wir dann auch wieder dasselbe Prinzip. Also ich glaube, der Western an sich hat einfach so unfassbar viel beeinflusst über seine Erzählart und über Szenarien, die er auch baut, auch so Kammerspielartiges ist ja meiner Meinung nach auch im Western das erste Mal so richtig rausgekommen. Vielleicht jetzt nicht als Kammerspiel, also natürlich gab es das Theaterkammerspiel schon vorher, aber so diese Art, dass man ein sehr, sehr simples Setup hat mit 2, 3 Leuten nur, die irgendwo in einem beengten Raum ohne viel Interaktionsmöglichkeiten sind, ist eigentlich auch so das klassische Western-Ding, ja, dass du irgendwo in der Wüste bist, wo du nichts hast, wo dir auch deine, alles nichts nützt, dein Gold und so, weil du vorm Verdursten bist oder sowas.
Ja, oder so dieses High Noon, Mexican Standoff, Setting, ja, klar, wo man ja auch einen sehr begrenzten Handlungsraum hat, und viele, viele Kammerspiele sind ja auch so ein Stand-off-Setting, also wo
das stimmt schon, ja. Also gerade ich, so Gottesgemäß.
Genau, habe ich auch gerade dran gedacht. Das ist ja irgendwie zwei Parteien, die sich so gegenüberstehen. Auch ein sehr guter Film, den müssen wir auch mal besprechen, wenn der. Das ist
fantastisch, ja.
Ja. Würdest du, ich habe sogar die Idee, also ist ja irgendwie der Western so, dass der Original-Genre-Film, aus dem dann sich mehr oder weniger oder viele erfolgreiche Genres abgeleitet haben. Also irgendwie, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel Top Gun nimmt, ist ja im Grunde Cowboys in Fighter Jets.
Ja, also, auf jeden Fall, ja.
Also gerade dieses Cowboy-Setting, was ja, weiß ich, es gibt so eine tolle Serie, die heißt Adam Ruins Everything. Läuft, glaube ich, in den USA auf so sparten Digitalsendern. Kann man in Deutschland auf gewissen Wegen so schauen. Es ist so eine Serie, wo halt alles ruiniert wird, also so Misconceptions, also so Fehlernamen aufgeklärt werden. Und da geht es auch um den Cowboy, dass das im Grunde gar nicht die Helden waren, sondern einfach simple Arbeiter, meistens sogar gar nicht weiß, sondern eher farbig und auch sehr ungebildet und sehr, also gar nicht so diese Helden wie John Wayne. Aber dieses Bild hat sich schon irgendwie in der, gerade in der amerikanischen Filmkultur doch eingeprägt, dieses Bild von John Wayne, diesem Cowboy, der für Recht und Ordnung sorgt, und reiteriert sich dann immer weiter über Top Gun bis halt zu Captain America.
Ja.
Ja gut, Captain America ist mehr so Boy Scout-mäßig, was auch irgendwie ein klassisches amerikanisches Thema ist, aber so halt.
Ja, aber das geht schon in die Richtung, darauf würde ich schon zustimmen. Ja. Wobei ich mal, da ist natürlich, würde ich jetzt mal einwerfen wollen, da müsste man jetzt überlegen, weil wir natürlich Kurosawa sehr viel auch von dann der Beeinflussung im Western wieder zu verdanken haben. Ne? Also hier natürlich mit den Sieben Samurai angefangen. Das ist ja praktisch später dann durch die glorreichen Sieben erfolgreich verfilmt worden. Und da hat er ja schon viel früher oder so um die Zeit rum, hat er da ja praktisch auch so dieses klassische Ding von, es formiert sich eine Gruppierung, die dann eben einer Mission entgegenreitet und so. Das hat er ja letztlich da, zumindest meines Wissens nach, auch so das erste Mal so richtig rausgebracht.
Der Western von diesen Samurai-Filmen inspirieren lassen hat.
Würde ich schon sagen, ja.
Ja, kann man das irgendwie auch dann, also so von, ich meine, viele Japaner sind ja dann in die USA ausgewandert und halt auch jetzt vornehmlich nach San Francisco, aber halt in die Gegend von Hollywood. Gab es ja da gab es irgendwie so einen Kulturtransfer auch, dass man gesagt hat, irgendwie japanische Filme, dass man die auch irgendwie in Hollywood dann wahrgenommen hat, muss man ja irgendwie.
Ja, muss schon, wobei ist ein guter Punkt, weil, also bekommt es ja heute noch nicht mal so vor, dass japanische Filme in Hollywood wahrgenommen werden, abseits von Jackie Chan vielleicht.
Ja, hier Godzilla.
Ja, okay, gut, das ist ein Punkt, okay. Ja, wobei das ist vielleicht gar kein so schlechter Punkt, weil Godzilla hat auch schon eine sehr, sehr lange Tradition. Also gibt's ja auch schon Stummfilme mit Godzilla, auch amerikanische Produktion. Und ich würde behaupten, das ist auch so eine Figur, die auch schon sehr lange jeder kennt. Also so vielleicht wie King Kong, wo einfach man den Namen wenigstens kennt oder so, würde ich vielleicht behaupten, dass Godzilla auch schon sehr lange bekannt ist. Also, naja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass es vielleicht weniger so ist, dass man die Filme gesehen hat, die japanischen Filme zu der Zeit, also aber dass durchaus so ein Kulturtransfer stattgefunden hat, insofern, dass man plötzlich verschiedene Kreaturen oder eben Werke, Erzählstile, irgendwie sowas halt kannte. Also finde ich auf jeden Fall eine interessante Theorie mit also würde ich schon zustimmen, dass der Western da Wegbereiter, wenn nicht Auslöser für viele andere Sachen auf jeden Fall war.
Ja.
Also kann man da ja mal einen Aufruf starten mit weiteren Sachen, wenn jemandem was einfällt. So, das fände ich jetzt spannend.
Ja, genau. Ich finde es auch spannend. Ich meine, der Western, also so da gab es nicht neulich erst, oder also was heißt neulich, das letzte Jahr irgendwie so einige Neo-Western, würde ich mal sagen, hier auch für Oscar nominiert, Hello High Water, ist im Grunde ein Western-Film.
Ist ein Western, ja.
Doch. Ja, irgendwie Bank ausrauben, irgendwie die Farm muss gerettet werden, das ist ja so schon ein klassisches Western-Motiv, aber
dann die beiden letzten Tarantinos.
Stimmt,
guter Punkt, habe ich ganz vergessen.
Aber ja. Tarantino ist ja auch, glaube ich, so ein Sonderfall. Das ist ja eher so ein, ist ja schon ein riesiger Film dort selber und macht ja eher so Hommagen an andere Filme. Ich glaube, wenn Tarantino irgendwas aufgreift, dann ist es nochmal so ein Sonderfall, oder?
Ja, ich meine, Tarantino ist sowieso immens von Western beeinflusst. Das konntest du ja schon viel, viel früher auf jeden Fall
feststellen,
aber nichts ist.
und wieder quasi zurück japanische Filme auch.
Richtig, genau, auf jeden Fall auch, ja. Aber ich denke trotz allem auch, das ist natürlich schon auffällig, dass es gerade jetzt passiert und dann zweimal hintereinander, wo jetzt auch Tarantino ja eigentlich auch dafür bekannt war, dass er sich eher genremäßig dann so ein bisschen springt, sage ich mal. Also wenn wir uns angucken, wann welche Filme rausgekommen sind, hat er eher dann immer was gemacht, was in eine ganz andere Richtung ging. Natürlich immer Tarantino-Style, aber ne, wenn wir jetzt sowas nehmen wie Kill Bill, der ja sowieso ein bisschen raussteht, ja, und das vergleichen mit irgendwie sowas wie Inglourious Basterds und so, ja, das sind schon wirklich deutlich verschiedene Richtungen, in die so Filme gehen, und jetzt Django und Hateful Eight gehen durchaus in eine ähnliche Richtung, das finde ich schon auffällig für ihn tatsächlich.
Wobei man sagen könnte, dass Django und Inglourious Basterds ja im Grunde das gleiche Motiv dieses Rackefilms haben, also in, es gibt ja irgendwie so, dass
Inglourious Basterds ja... Aber das Kill Bill aber auch wieder.
Genau, also das, genau. Ja, und auch ja, Pulp Fiction, ja, nicht so ja, wirklich.
Jackie Brown eigentlich auch, ja. Also eigentlich, ich glaube, Rache ist immer so sein Ding irgendwie. Ja,
ist auch ein schönes Motiv. Ja, also
in Reservoir Dogs sind auch Rache-Dinger
stimmt,
mit
stimmt, drin. Ja, klar, ja.
Ja. Ja. Nee, aber halt auch so hier einmal so jüdischer Rachefilm und dann halt ein schwarzer Rachefilm, also so die Unterdrücker bäumen sich auf und schlachten ihre Meister oder ihre bei Nazis ihre Unterdrücker ab. Kann man auch sagen, dass es zwar vom Genre ein Wechsel ist, aber vom Inhalt eher weniger. Ich weiß nicht, was macht Tarantino eigentlich als nächstes, hat er schon gesagt? Macht er nur noch zwei, wie viele Filme will er machen? 10, 12? Dann hört er auf.
10 wollte er, glaube ich, machen, oder?
Ja, also noch 2 Filme kommen von ihm. Wenn er, also kann er immer sein, David Lynch hat auch mal vor kurzem gesagt, er hört auf und dann, nee, vielleicht doch nicht. Irgendwie.
Ja, wäre vielleicht auch besser gewesen, wenn ich mir die aktuellen Twin Peaks-Folgen anschaue. Egal, anderes Thema.
Anderer Podcast.
Aber.
Ja. Wisst ihr jetzt.
Was ich eigentlich schön finde in der aktuellen Entwicklung und, ja, ist quasi, dass man sich so ein bisschen wieder mehr Zeit nimmt zum Teil, dass man auch mal ein bisschen wieder in Richtung ja Charakteren auch die Zeit zum Atmen zu geben geht, da was ja auch in dem Film, über den wir jetzt eigentlich gerade reden, auch so mit vorkommt. Und ja, dafür ist ja im aktuellen Beispiel für mich, steht ja da das, was, wie heißt er denn? Vince Gilligan halt macht, erst mit Breaking Bad hat er es ja schon gemacht und jetzt mit Better Call Saul ja nochmal mehr, steht er ja quasi als Paradebeispiel für die Langsamkeit und das Charakter entwickeln. Und ja, man könnte ja eigentlich auch sagen, dass das so ein bisschen so, ja auch schon so ein bisschen nach den Grundzügen vom Western quasi arbeitet, was Vince Gilligan da macht.
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, vor allem, weil ich finde auch das Motiv, also die Motive, die Vince Gilligan wählt, sind super Western angeleiht auch. Also jetzt nicht nur die Optik in Breaking Bad mit, wo wir ja wirklich, also wenn wir nur an den Piloten denken, wo es ja praktisch die Szene gibt, wo Walter White in der Unterhose mit der Waffe in der Hand in der Wüste steht, das ist ja praktisch schon allein nur von der Bildsprache her, denke ich zumindest da sofort an Western, wenn ich das sehe. Der natürlich in der Heutezeit spielt, klar, aber also ich würde sagen, der ist ganz sicher davon auf jeden Fall inspiriert worden, beeinflusst worden. Übrigens, um noch kurz anzumerken, ich habe es zufällig gerade hier noch gefunden, nächster Film, Tarantino, 1930s Gangster Movie set in Australia, sagt uns Slashfilm.
Ah, okay, aber es ist zu spät für die Kelly-Bande, glaube ich, 1930. Es wär interessant gewesen, wenn Tarantino also diesen Film, also diese Geschichte mal aufgegriffen hätte. Ich glaube, als Filmnerd weiß er auch, dass also dieser die Kelly-Bande-Film irgendwie so der erste Feature-Film war.
Natürlich, ja.
Es gibt auch irgendwie so Geschichten, so, also ich glaube, beim Plauschangriff war das mal, wo sie Tarantino besprochen haben, wo sie meinten, wäre interessant gewesen, wenn Tarantino mal so einfach einen ganz plumpen, also nicht plump, aber einfach einen ganz klassischen Liebesfilm machen würde, also einfach eine Rom-Com.
Also mit Tarantino. Muss aber am Ende Romeo und Julia mäßig einer den anderen umbringen, weil
ja, sonst ist das. Das wäre interessant gewesen, Tarantino mal so ein bisschen, ich meine, gut, er ist jetzt etabliert, er muss jetzt nicht mehr so aus seiner Komfortzone raus, aber so gesagt, ich mache was komplett anderes und mache hier so romantische Komödie, aber halt auf meine Weise, also wie Tarantino das halt macht. Ja, interessant gewesen, aber ich glaube, der will immer das Blutspritzen sehen.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Also ich habe hier gerade, ich wusste, ich habe das irgendwann mal vertwittert, ich habe gerade den Tweet von mir herausgegraben, und zwar die 12 besten Filme aller Zeiten according to Tarantino. Und da ist tatsächlich auf Platz 1 auch The Good, the Bad and the Ugly von Sergio Leone, was ich total nachvollziehen kann. Also allein da haben wir eigentlich schon den Beweis. Ja,
ja.
Er hat ja einen der Klassiker der Western-Szene mit drin. Das heißt, da ist er auf jeden Fall auch. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Die Liste, die ist nämlich, also wenn man die guckt, das ist wirklich, ich finde das total fantastisch. Ich habe all die Filme in mir, ich kannte den Großteil davon schon, das ist auch nichts Unbekanntes.
Also kannst du mal retweeten, damit ich das sehe? Also man kann ja mittlerweile seinen Tweets retweeten, dann tauchen die ja wieder auf.
Aber ich habe die Brücke Richtung Breaking Bad und Better Call Saul jetzt natürlich nicht umsonst aufgebaut, weil die will ich jetzt natürlich noch begehen, weil es gibt eins, ist mir aufgefallen an der ganzen Filmtechnik, also wie der Film gedreht ist und welche Bilder da vorkommen, die doch, also, ja, die da noch fehlen, finde ich. Also, wenn man jetzt gerade mal sich so überlegt, was Better Call Saul zum Beispiel ausmacht, sind das ja so ziemlich lange große Weitwinkelaufnahmen oder Totalen oder, also es wird ja wenig auf die Figuren wirklich in der Nahaufnahme geschnitten, aber bei Treasure of Sierra Madre tauchen ja eigentlich kaum Totalen oder Weitwinkelaufnahmen auf. Das sind ja, die Bildausschnitte sind da noch relativ eng, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also da ganz, ganz klar, ja.
Da hat sich viel entwickelt von.
Ja, heute wird man mit der Drohne erstmal über das Gelände fliegen und so einen schönen Establishing-Shot machen.
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Aber ich meine, das ist. Ja, Entschuldigung.
Ich wollte nur sagen, also ich finde es ganz faszinierend. Ich glaube, die Drohnentechnik ist jetzt vollends auch bei, also als so, wir müssen keine Helikopter mehr buchen, um irgendwas von oben zu zeigen. Jetzt macht er mittlerweile, ich schaue ja gerne auf YouTube diese NDR-Dokumentation und da ist das in jeder zweiten einfach so ein Drohnenflug drin, weil man das halt irgendwie für sehr wenig Geld sehr schön von oben zeigen kann. Also
ja.
Ich finde es interessant, wie diese Drohnentechnologie einfach den Overview-Shot einfach wahrscheinlich um Faktor 10 bis 100 günstiger gemacht hat.
Wobei so ein Von-Oben-Shot gibt's ja auch in dem Film. Ich glaube, das ist bei der Ölbohr-Ding-Szene, da guckt man doch von so einer Leiter so oben runter. So
ja, genau, aber man schaut nicht aus dem Helikopter praktisch, sondern man schaut aus einer offensichtlichen Perspektive, also Berg oder Leiter, irgend sowas.
Die Frage ist, jetzt mal ganz doof, gab es 1948 schon Helikopter?
Helikopter gab es, denke ich schon. Ich glaube, das Problem liegt eher darin, dass du keine Möglichkeit hattest, die Kamera dort mit Strom zu versorgen in so einem Heli.
Ja, oder generell vielleicht reinzubekommen. Ich frage mich schon, wie sie die.
Ja.
Die müssen sie ja wahrscheinlich, also konnten sie ja schlecht irgendwie, also die mussten ja wahrscheinlich tatsächlich diesen Ölbohrturm erstmal bauen und dann die Kamera hochbringen.
Das muss ja, das auf jeden Fall. Das
muss an sich schon ein sehr, sehr.
Ja, ich meine, wenn du Glück hattest, war der Ölbohrturm noch da und sie konnten ihn benutzen. Ja,
ja, muss, das war muss ja neu gesagt, aussehen.
Das noch die Zeit. Ach so, ja gut, das ist ein Punkt, ja.
Ja, und ja, also generell Setbauer, das muss ja damals ein wahnsinniges Unterfangen sein. Sieht man jetzt in diesem letzten Coen Brothers Film hier, Hail Caesar, sieht man das ja sehr schön. Das ist ja so fast schon so eine Hommage an diese Zeit.
Mhm. Aber was auf jeden Fall stimmt, Erik, möchte ich auf jeden Fall zustimmen, wenn ich jetzt gerade denke, Emanuel Lubezki, das ist der Typ, der bei Birdman und Revenant und so die Kamera gemacht hat, das ist ja sowieso outstanding, ja, also ich finde es ja fantastisch und gerade jetzt an Revenant gedacht, der ja wirklich extrem viele von denen, die auch ja für Inarritu typischen Weitwinkelshots gemacht hat, die einfach so eine schöne Landschaft auch einfangen und eine tolle Atmosphäre zeigen und so, wenn man jetzt sich vorstellt, dass sowas bei Schatz der Sierra Madre schon gewesen wäre. Das wäre natürlich fantastisch gewesen, aber ich glaube erstens, das wäre einfach geldtechnisch gar nicht möglich gewesen. Ich glaube, so eine Spielerei, wie wir es jetzt da hatten, dass man mal aus dem Bohrturm so einen Shot rausgemacht hat oder wo ich es auch ganz überraschend fand, war in der Szene im Zug tatsächlich, wo sie im Zug angegriffen werden. Wenn man da mal drauf achtet, da gibt es sehr, sehr viele Gegenschüsse auf die einzelnen Beteiligten, weil der Zug ja praktisch von beiden Seiten angegriffen wird und dann wird praktisch die ganze Zeit von links nach rechts geschossen, also geschossen im Sinne von Kameraschuss, der Schuss aus der Pistole. Und da müssen sie praktisch die Szene auch wirklich sehr oft gedreht haben, beziehungsweise halt entsprechend geschnitten haben, weil da ist die andere Kamera wäre jeweils im Bild. Also sie müssen die Szene mindestens 2 bis 3 Mal gedreht haben aus verschiedenen Winkeln. Und das fand ich da auch schon wieder auffällig. Und ich glaube aber tatsächlich, dass sowas einfach zu dem Zeitpunkt das höchste der Gefühle war. Da war nichts mit, wir klettern da mal irgendwie mit einem abgefahrenen Dolly irgendwo hoch und machen irgend so einen Weitwinkelshot oder was weiß ich. War einfach, glaube ich, nicht.
Ja. Wobei die fehlenden Totalen- und Weitwinkelbilder natürlich auch in der Wüste den entsprechenden unterstützenden Effekt haben, in dem Sinne, dass man zum Teil gar nicht so richtig die größere Einordnung hat und quasi vielleicht auch so ein bisschen besser sich in die Köpfe der Figuren hineinversetzen kann, so dass die ja auch nicht so richtig wissen, wo sind wir jetzt überhaupt. Sie wissen zwar, dass sie da sind, wo das Gold ist, aber sehr viel mehr wissen sie ja auch nicht über die Wüste, da wo sie unterwegs sind.
Das stimmt, ja.
Ja, also auch man sieht es ja irgendwie, lauern ja sehr viele giftige Tiere. Und irgendwie ging es auch nicht irgendwann mal um so einen Panther oder einen Puma oder sowas.
Das ist auch so eine Sache, ich habe den Film schon so oft gesehen, aber so richtig gecheckt habe ich das bis heute nicht. Dieses Tier wird immer erwähnt und dann beim ersten Mal schauen habe ich gedacht, ja, der kommt noch. Ja, da kommt dieses Tier, das wird, weißt du, wenn er schon so erwähnt wird, der kommt der bestimmt, aber irgendwie, das verläuft so im Sande. Da weiß ich bis heute nicht so genau, was ich damit anfangen soll, mit dieser Anmerkung.
Ich denke mal, das wahrscheinlich so ein Red Herring oder kann jetzt auch wirklich sehr interpretativ werden und sagen, irgendwie, ha, das Tier im Menschen und der Puma war die ganze Zeit in ihn selber.
Ja, das war schon sehr interpretativ, da hast du recht, ja. Aber gut, ja, ist möglich.
Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Mach dir erstmal weiter.
Ich kann mir vielleicht noch mal, wir können ja vielleicht mal in die Richtung gehen von, also wir waren uns jetzt ja, glaube ich, alle einig, dass wir den Film auf jeden Fall gut fahren. Vielleicht können wir ja mal zu Punkten kommen, die wir nicht so gut fahren. Oder, also wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, so Kamera ist natürlich teilweise einfach noch nicht so ausgereift, was natürlich auch der Zeit geschuldet ist. Was mir zum Beispiel auf jeden Fall sofort da einfallen würde, ist, was ich immer noch eine total blöde Szene finde und die hätte man auch damals besser lösen können, ist, als Dobbs Curtis erschießt, ja, und ihn da wegbringt, so, also er schläft dann da vorne und bringt ihn da ja so ein bisschen in den Wald rein, ja, und dann ist er aber ja nicht richtig tot und dann gibt's so dieses Hin und Her, wo Dobbs sich überlegt, soll ich ihn jetzt nochmal erschießen, dann legt er sich schlafen, dann wacht er am nächsten Morgen auf, dann will er seine Leiche wegbringen und so und das wird ja alles über ein Selbstgespräch, wird das dem Zuschauer vermittelt, um seine Zerrissenheit oder seine Überlegungen ihm mitzuteilen, ja. Nee, ich gehe jetzt nicht hin und werde ihn jetzt erschießen, weil sonst, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was sein Argument war. Und dann am nächsten Morgen, nein, ich lasse die Leiche liegen, dann werden sie die Geier finden und dann wird er einfach zerfleischt. Ah nein, das ist schlecht, wenn sie die Geier finden, dann wissen sie, wo sie mich finden und so. Und das wird alles über dieses Selbstgespräch geführt, was man zwar so ein bisschen abstempeln kann unter, der ist jetzt schon so wahnsinnig vor Goldrausch, dass er Selbstgespräche führt, aber ich find's völlig albern. Also, man könnte das durchaus das anders irgendwie verdeutlichen, einfach nur durch die Bildsprache auch, dass er in den Wald geht und dann doch wieder zurück und man merkt einfach, er weiß nicht so genau, was er tun soll, weil er gerade halt auch einen Menschen getötet hat. Das erste Mal in dem Film er selbst jemanden getötet hat. Aber so finde ich das einfach völlig absurd und muss jedes Mal so ein bisschen über die Situation auch lachen, wie er da im Wald sitzt und vor sich hin brabbelt, was er mit der Leiche machen soll. So.
Wahrscheinlich ein bisschen so. Schon recht, das ist seltsam. Ich denke mal, so die Intention war, so diesen Weg in den endgültigen Wahnsinn von ihm zu zeigen. So hier, er führt schon Selbstgespräche und kann nicht mehr klar denken, aber ja, du hast recht, das ist irgendwie nicht so gut gelöst. Ich fand, generell, ich hatte das am Anfang schon kurz gesagt, alle sind irgendwie immer so ein bisschen pissig in diesem Film. Also bis auf Howard. Sind alle immer so. Ich habe das so das Gefühl, sie sind so mit der Gesamtsituation ständig unzufrieden. Ich weiß nicht, ob das einfach der Zeit geschuldet war oder wie Humphrey Bogart vor allem gespielt hat, aber ich hätte mir gewünscht, dass er so einfach eine breitere Palette, also irgendwie Schauspieler sollten ja schon eine Palette an Emotionen zeigen können und irgendwie hat Humphrey Bogart immer nur die eine Emotion, nämlich schlecht gelaunt, bis hin zu völlig rasend vor Wut, aber dass er mal irgendwie glücklich ist oder einfach zufrieden mit der Situation ist, das hatte ich nie so das Gefühl, auch irgendwie, gut, sie haben jetzt Geld und dann Schnitt, sie haben kein Geld mehr, ist schon wieder alles scheiße und sie gewinnt in der Lotterie und ja, gut, okay, und jetzt gehen wir da hin und ich hätte einfach generell von allen Schauspielern so eine reichere Palette gewünscht. Ich weiß nicht, ist das der Zeit geschuldet, aber dann denke ich an Casablanca, wo das dann nicht mehr so ist und wo auch irgendwie Humphrey Bogart nur ganz anders ist.
Ja, aber da musst du bedenken, dass wir von zwei völlig verschiedenen Filmen reden. Ja. Also Humphrey Bogart auf jeden Fall, nicht nur Casablanca als Beispiel, kann natürlich mehr. Vielleicht ist das beste Beispiel dafür tatsächlich African Queen. Auch ein ganz fantastischer Film mit ihm. Der ist ein Mix aus Liebesgeschichte und einem richtig guten, wirklich auch krassen Abenteuer, wo er also durch einen Sumpf wartet mit Blutegel und so, also wo es wirklich dann auch zur Sache geht, sag ich mal. Und da hast du aber genau diesen Mix aus den Emotionen im Liebesbereich und aber der Part, wo es wieder um die, ich bin der krasse männliche Typ, der jetzt hier irgendwie durch den Dschungel läuft und mit der Kobra kämpft, also tut er nicht, aber ne, so dieses Ding, da ist er wieder genauso wie in Schatz der Sierra Madre. Also ich glaube, das ist einfach dieses Ding vom krassen männlichen Weißen, das wir heute ja auch noch so haben, ja, wenn du irgendwie Bruce Willis oder Jason Statham in so einem Actionfilm hast, da sind ja auch die krassen Macher. Und ich glaube, das war damals einfach die Version von ich bin der krasse Weise, der jetzt in den Outback oder in dem Fall in die Wüste geht. Und das hatte dann vielleicht eher was damit zu tun, dass der Film ihm für seine Art, wie er schauspielert, nicht die Gelegenheit gegeben hat, um in eine andere Stimmung umzuschwenken, weil es zum Beispiel kein Love Interest gab oder irgendwie sowas, was ich wunderbar finde, aber ich denke, da dem ist das geschuldet, dass er einfach so diesen, ja, wie du sagst, ein bisschen unzufriedenen Ausdruck hat, weil ich kann das total nachvollziehen. Ich finde das auch, dass er einfach, ja, er macht ja auch nie wirklich irgendwie eine Mimik-Emotion. Er guckt auch immer so, so, jetzt geht's hier um, mir ist das gerade ernst, es geht jetzt hier um Wichtiges, so. Der ist nie so, dass er einfach mal, also selbst als er irgendwie Kaffee kauft, ja, in dem Laden, da denkst du irgendwie, der ist so, wenn er den falschen Kaffee kauft, dann stirbt er oder so.
Ja, da schon recht. Und wo wir gerade bei hier Weiße im Outback sind, ist natürlich, wird man heute auch nicht mehr so machen, dass hier Howard einmal so einen Jungen ein Pflaster anlegt und sofort zum Medizinmann gemacht wird.
Ja, das finde ich auch
so. Auch schon wieder diese Truppe von, der Weiße, der hat magische Kräfte, wir müssen ihn zum Chef unseres Dorfes machen und ihn unsere Jungfrauen darreichen.
Ja.
Also ich glaube, das haben sie deutlich gesagt, aber es war schon impliziert, dass er da auch die eine oder andere Frau zur Verfügung gestellt bekommen hat.
Auf jeden Fall.
Und das wird man heute auch nochmal komplett anders machen, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das einfach der Zeit geschuldet war, dass man da, ich meine, 48, da...
Ja, vor allem, du musst ja auch schauen, wann das Buch geschrieben
wurde. Ja,
das war ja noch 20, es war noch früher.
Genau.
Und weil genau sowas ist ja natürlich, also auch, wenn wir hier gucken, Karl May und so, ne, der war ja sowieso stark rassistisch auch in seinem Zeug. Und der hat ja auch genau dieses Motiv immer. Ja, also auf der einen Seite schon den Respekt für die Indianer und ihre bisschen für uns undefinierbaren Heiltechnologien, die hatten, aber letztlich dann immer ganz klar, ja, aber wenn der Weiße nicht käme und alles wieder ins Lot bringen würde, dann wären die aufgeschmissen, so, ja.
Ja.
Das auf jeden Fall. Wobei, was ich da ganz interessant finde bei dieser Szene, wo er bei den Indianern dann da rumliegt, ist dieser Blick in die Kamera. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Das ist das einzige Mal, dass überhaupt jemand direkt in die Kamera schaut, was man ja normalerweise auch nicht tut. Das ist, wo er da in dieser Hängematte liegt und so total glücklich ist, da schaut er ganz direkt in die Kamera, was ich ein interessantes Stilmittel einfach fand. Auch für damals, weil also heute ist ja durchaus eher normal, dass man in die Kamera schaut, nicht jetzt in so einem Film wie Big Short, wo es natürlich ganz klare Absicht ist, weil man zum Zuschauer spricht, sondern einfach, weil man generell es unnatürlich ist, wenn man mit den Augen die ganze Zeit nur um die Kamera rumwandert, sondern dann schaut man lieber mal kurz in die Kamera und dann wieder woanders hin. Aber früher war das ja so komplett No-Go und das hat man eigentlich nur so gemacht in so Sachen wie Dick und Doof, wo es dann zum Beispiel mal so einen Dreh in die Kamera gab und dann hat er so gezwinkert mit dem Auge, ja, was dann so lustig sein sollte, aber ansonsten war das ja wirklich ein No-Go und da fand ich es interessant, dass man gesagt hat, so, um diese Zufriedenheit von ihm und diese völlige Losgelöstheit zu zeigen, klickt er jetzt ganz genau in die Kamera.
Ja, genau. Ist auch die Frage, ich meine, die Winnetou-Werke kamen ja auf jeden Fall vor, also erstens noch zu Lebzeiten von B. Traven und dann auch noch vor dem Buch heraus. Karl May ist, glaube ich, 1912 gestorben. Wir wissen, dass B. Traven jedenfalls das Deutschen mächtig war. Und wir haben ja so ein bisschen so die Dynamik, haben wir. Also wir haben hier den Hauptcharakter, den man auch gerne mit Old Shatterhand gleichsetzen könnte. Wir haben, also gerade Howard ist ja so ein bisschen hier, wie heißt der?
Sam Hawkins.
Genau, Sam Hawkins ist ja so ein Sam Hawkins. Also weniger Slapstick, aber dafür auch so der...
Ja, aber das ist so der...
Alte, weise
Mann, so ein bisschen, genau, genau. Ja.
Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass, ich weiß nicht, ob die dann wirklich zurück nach, also quasi den Weg zurück über den Atlantik gefunden haben, die Bücher, aber schon vorstellen, dass vielleicht B. Traven auch Winnetou gelesen hat und dann sich auch gedacht hat, irgendwie sich von dieser Dynamik inspirieren lassen hat. Also so ein bisschen.
Kann ich mir gut vorstellen, wobei ich denke, es ist jetzt generell nicht so abwegig, dass man einfach durch die generelle Vermittlung der Geschichte auch, will ich es jetzt mal nennen, sich wirklich für die großen Retter gehalten hat, die da in diesem Land waren. Ja, also da ist ja keiner hingegangen, hat gesagt, Entschuldigung, wir haben die gerade irgendwie alle hier versklavt und denen ihr Land annektiert. Das hat ja keiner gesagt, sondern da war man ja da und hat dann so diesen Indianer einerseits ausgebeutet, aber andererseits ihnen natürlich schon auch so einen, na, was würden die denn machen, wenn wir nicht hier wären? So, ja. Und das, denke ich, war einfach so eine ganz normale Ansicht vielleicht auch, die man damals hatte.
Ja. Ja, ist auch so interessant. Mir fällt nämlich gerade ein, ich hab gestern den, ich weiß nicht, ob ihr beide, Erik, du hast noch nicht Wonder Woman gesehen, oder?
Nee.
Das Sebi,
ich habe mich noch vor.
Gut. Also ich versuche es mal vage zu halten, aber da gibt's halt auch eine Szene, wo Wonder Woman halt im Ersten Weltkrieg in Belgien halt ein Dorf rettet und sie ihr dann ein Fest feiern und also dieses Motiv so, die Helden kommen zu den Einheimischen und befreien sie und dadurch werden sie halt zu Helden des Dorfes, ist jetzt auch nochmal in diesem aktuellen Film, also spiegelt sich wieder, wahrscheinlich ein bisschen weniger Rassismus, aber trotzdem, also so wie Howard halt diesen Jungen rettet und dann halt auch sofort zum Medizinmann wird und was ich auch so ein bisschen dieses Ende, wo Howard dann lacht, das war mir einfach viel zu lang. Das war,
also das stimmt.
Das war irgendwie gefühlt 30 Sekunden zu viel gelacht, bevor dann Cotton eingestiegen ist. Das fällt mir halt oft bei so älteren Filmen auf, dass Szenen einfach viel länger gestreckt sind als in modernen Filmen. Also irgendwie establishing Shots oder Shots auf Gesichter, auf Mimik oder halt auch solche Szenen. Also ich habe das Gefühl, dass man damals noch gedacht hat, der Zuschauer braucht mehr Zeit, irgendwie zu verstehen, was da gerade passiert. Kann natürlich sein, Sehgewohnheiten, dass die Leute noch nicht so an Filme gewöhnt waren und einfach diese, also ich glaube so, wenn die heute Transformers sehen würden, die würden einfach der Kopf explodieren.
Ja, natürlich. Allein schon wegen der, also Autos, ja, die so aussehen, da geht's schon los.
Ja. Ja, aber generell, also klar. Also diese gibt's ja auch irgendwie Rechnung, irgendwie wie viel Schnitte pro Minute gibt es und dann gibt's halt irgendwie Transformers, die so irgendwie fast 30, 40 Schnitte pro Minute haben, wenn nicht mehr in manchen Szenen und dann ich glaube, das ist so, glaube ich, also war für mich, als ich mal so, sagen wir mal, angefangen habe, mich für Filme generell zu interessieren und dann auch mal Filme vor 2000 geschaut habe, dass ich dann halt am Anfang ganz große Probleme hatte, so einfach dieses Abwarten, bis mal so eine Szene vorbei ist oder so ein Shot vorbei ist. Also ich glaube, das geht halt vielen Leuten so, die nicht so an ältere Filme gewöhnt sind, dass die sagen, ach, das dauert aber wirklich sehr lange, bis da mal was passiert. Oder bis halt so eine Geschichte erzählt wird.
Genau. Also wir waren ja jetzt gerade bei der Kritik und ich finde auch, der Film hat ein paar komische Szenen, halt wie er schon gesagt hatte, das mit dem Jungen zum Beispiel oder ja mit dem langen Lachen, also das sind schon so ein paar komische Szenen dabei und auch mit dem, ich glaube, die kannten damals halt auch einfach noch nicht so die Tropes, wie wir sie heute haben, mit dem Show Don't Tell zum Beispiel, deswegen wird das halt bei der Szene mit dem Selbstgespräch gezeigt und nochmal drüber erzählt, damit es auch jeder Letzte kapiert, denke ich mal.
Deswegen würde ich nämlich auch der These widersprechen von vorhin, dass der Zuschauer schon wusste, in welche Richtung der Film geht, als Dobbs sagte, mir kann das Gold nichts anhaben. Ich glaube tatsächlich, dass das wirklich was ist, was wir heute mit unseren vielen Filmen, die wir kennen und den vielen Plotlines, dass es einfach für uns sofort klar ist, aber ich glaube, damals durchaus war das vielleicht noch gar nicht so, wie wir das jetzt denken. Ja, aber gut, ist jetzt Spekulation, können wir nicht
wissen. Ja, nee, aber man muss sich ja auch überlegen, irgendwie 1948 gab es so Massenfilme vielleicht seit 20, 30 Jahren. Und jetzt sind wir ja schon fast bei 100 Jahren Hollywood. Und,
ja, aber du musst trotzdem überlegen, wer hat Filme geschaut? Das waren immer noch, weißt du, also klar, wir wissen es nicht, aber ich vielleicht bin ich da jetzt auch zu, halte die Leute für zu dumm aus der Zeit, das mag auch sein, aber ich denke schon, ich vergleiche es immer gerne so ein bisschen mit Hitchcock, wenn du dir anguckst, was Hitchcock, das ist ja wirklich unfassbar, was der gemacht hat für die damalige Zeit, das war ja so visionär und deswegen hat's die Leute ja auch so aus den Socken gehauen, weil auch wenn wir Hitchcock heute gucken, natürlich immer noch total spannend und immer noch gut gemacht und kann man immer noch gut gucken, aber trotzdem sind da einfach Sachen dabei, wo man natürlich nicht groß überrascht von ist oder wo man das vielleicht gar nicht mehr so richtig zu würdigen weiß, aber wenn man sich da einfach nochmal überlegt, in welcher Zeit sowas spielt und was für krasse Sachen der da gemacht hat, allein angefangen mit dem Plot-Twist aus Psycho, ja, den wir ja wahrscheinlich auch alle kennen, aber ich führe es jetzt mal nicht näher aus, so, das sind einfach Sachen, das war damals visionär, das war unfassbar, da hätte niemals mit sowas rechnen können. Und da denkt nur mal an The Sixth Sense aus Jahre 96, wo wirklich die Leute überrascht waren, dass Bruce Willis die ganze Zeit ein Geist war. Und wenn du den Film guckst heute und das nicht weißt, dann weißt du das nach 20 Minuten. Das ist, also das ist ja so ein Running Gag schon fast so ein bisschen geworden. So, oh mein Gott, der war die ganze Zeit ein Geist, ja. Aber damals saßen die Leute im Kino und haben gedacht, holy shit, damit konnte niemand rechnen, TM.
Wobei mir ging es so ein bisschen so, als ich hier das erste Mal, ich glaube, das war auch vor einem oder zwei Jahren, das erste Mal Fight Club gesehen habe. Da habe ich auch gedacht, ach nee, das ist jetzt aber nicht wieder so ein Sixth Sense Twist, oder? Und dann ist es fast genau der Sixth Sense Twist.
Richtig, ja.
Ja, es gibt irgendwie so eine Geschichte irgendwie aus zweiter Hand, irgendwie jemand schon filmen und irgendwie so, ja, mir war schon ganz am Anfang klar, dass Bruce Willis ein Geist ist, weil er halt immer das Gleiche anhat. Was ja ganz am Anfang den Film, also das weggegeben hat. Ich finde ja auch, wo wir gerade bei Sixth Sense sind, ich glaube, nennt man den M. Night, ich habe da immer zu viel.
Shyamalan, der Mann, dessen Namen nicht korrekt ausgesprochen
wird. Ja, ich packe da immer so 3-4 Silben zu viel rein.
Shyamalan.
Genau.
Keine Ahnung, wer es auch
also, ja. Ich habe das Gefühl, der hat Sixth Sense gemacht und danach keinen guten Film mehr.
Ja, richtig, bin ich ganz.
Ja, genau. Gut, also Unbreakable fand ich auch noch ganz okay.
Interessant würde ich ihn nennen. Gut nicht, aber interessant. Ja, doch.
Aber so hier das Dorf oder Omen. Oder
ich wobei The Village finde ich aber auch nicht so schlecht, muss ich sagen.
Ja, aber ich bin ganz überrascht, wie viele Leute Split, also wie viele den gut fanden, weil ich fand den furchtbar.
Ich habe den noch nicht gesehen, aus genau dem Grund, weil ins Kino gehe ich sicher nicht bei so einem Film von Shyamalan und ja, irgendwann.
Nee, das war ja, das war.
Split habe ich ja nicht gesehen, aber stimmt das, dass, was dazu gesagt wird, dass das mal einer von den Filmen ist, wo nicht der typische Twist von ihm kommt?
Ja, es gibt einen Twist, aber das ist mehr so ein monetärer Twist. Also gut, man kann so viel andeuten. Gut, soll ich einen Twist von Split spoilern? Also wenn ihr den Twist...
Nee, bitte nicht, ich will den noch gucken.
Ach so, okay, gut. Auf jeden Fall, es ist kein Twist, der den Film, also es ist nicht so, also dieses Markenzeichen von die ganze Prämisse des Filmes wird umgedreht, sondern es ist so ein Twist von... Ah, okay, und das wird dann in einem anderen Film vielleicht nochmal aufgeklärt. Also es hat nichts mit dem Film an sich zu tun.
Anderer Film, wenn ich das schon höre.
Also es ist, also Split ist ein ganz, keine Ahnung, der Film davor war ja The Visit, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich schon gehört habe, irgendwie Kinder gehen zu den Großeltern und die Großeltern sind dann ganz komisch und das ist auch so ein Horrorfilm. Oh, und da haben ja viele von Anfang an gesagt, ja, scheiße, und da war ja auch scheiße. Aber jetzt auf einmal hieß es, ja, er macht wieder gute Filme. Und da war ich so ein bisschen überrascht, so, aha, ist das Split wieder der erste gute Film seit irgendwie The Village? Dann war er doch sehr, sehr underwhelming, weil man halt erwartet mittlerweile bei ihm, dass irgendwie ein ganz großer Twist kommt. Also ich meine.
Ja, oder wieder irgendeine übernatürliche Scheiße, wie bei Devil und
Glad. Genau. Ja.
Ja. Aber ich habe irgendwie gelesen neulich, dieser, wie hieß der jetzt nochmal, Klaas, glaube ich, der 2020 oder
wann,
ewig weit weg noch rauskommen soll, der soll eine Fortsetzung von Unbreakable werden?
Ja, und? Genau, ja.
Ja.
Das damit hat Split auch in irgendeiner Weise zu tun, das will ich jetzt nicht verraten. Ich sag mal so, M. Night Shyamalan hat gesehen, dass Filmuniversen gerade der heiße Scheiß ist. Und hat sich da es war ja so eine Geschichte, dass er Split schon ganz lange machen wollte und das nie geschafft hat und
Ich muss jetzt gerade noch die eine Abschweifung weitergehen von M. Night Shyamalan. Ja. Da gibt's ja auch die wunderschöne Rick and Morty-Folge M. Night Shyamalan.
Ja, fantastisch.
Was war das nochmal? Ich bring die Folgen mal auseinander. Worum ging's da nochmal?
Um Aliens auf alle Fälle.
Ja, ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß aber nur, dass die Folge mir als sehr gut in Erinnerung
ist. Ja, also fast alle Rick and Morty-Folgen sind sehr gut.
Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ja, ist ja so. Das stimmt schon. Aber es ist halt schon immer, also ich sag mal so, es ist einfach, sich über M. Night Shyamalan lustig zu machen. Ja, angefangen vom Laden bis über die Filme. Aber das ist dann, wenn du das schaust, ist so pointiert und seziert ist, dass du dann sagst, das ist perfekt so. Das war bei mir das Gefühl, was ich mit dieser Folge hatte. Aber hat einer von euch mal Wayward Pines gesehen?
Ja.
Nee.
Weil das ist ja auch mit Regie von
Jeremy. Ja, genau, das ist aber ein Roman, also das hat er sich nicht selber ausgedacht.
Nee, das weiß ich, aber trotzdem, ich meine, seine Regiearbeit kann man ja auch durchaus kritisieren, finde ich.
Aber ich fand den Twist in Wayward Pines, den hatte ich nicht kommen sehen. Also das hat mich schon geflasht. Okay.
Also kann man das gucken, oder ist das?
Ja, das ist halt, es ist halt sehr komisch, weil Wayward Pines, also die Buchvorlage umfasst nur die erste Staffel. Und dann war das halt so erfolgreich, dass sie quasi eine zweite Staffel haben, wo keine der Protagonisten der ersten Staffel wieder dabei sind. Also die erste Staffel steht halt für sich und dann das müssen wir noch irgendwie eine zweite Staffel aus den Fingern saugen. Und dann wird das so eine Lord of the Flies-Geschichte.
Gott. Aber man könnte ja theoretisch einfach nur die erste Staffel dann schauen.
Also die erste Staffel ist schon cool. Also ich finde auch Toby Jones ist ein guter Schauspieler. Ja, wenn man halt so auf so ich weiß nicht, es ist halt viel so, er ist in diesem Dorf und alles ist ein bisschen komisch, ist so ein bisschen Twin Peakig.
Deswegen wollte ich es mal schauen, weil so hat
also ich auch es ist jetzt nicht der große Wurf, also es ist jetzt nichts, wofür ich mir die Steelbox-DVD-Box holen würde. Aber wenn man es mal auf dem Streaming-Service findet, kann man sich mal einen gemütlichen Nachmittag machen.
Okay, ja, das ist gut zu wissen.
Ja, ich bin gerade auf der IMDb-Seite von John Huston und es wird einen Film mit John Huston in 2018 geben. The Other Side of the Wind. Ja, tatsächlich. Ist er als Schauspieler gelistet.
Hoi.
Wollen wir mal zum Film zurückkommen oder haben wir da jetzt alles dazu gesagt? Also Liste ist abgehakt. Ich habe zwar diesmal bloß eine mentale Liste, aber ist so ziemlich abgehakt.
Also ich hätte vielleicht noch, man könnte noch so kurz zwei Schnittgeschichten. Einmal kurz die Frage, ich weiß nicht, was ich für eine Version habe, beziehungsweise was ihr gesehen habt, aber als der Brief von Cody heißt er, ne? Ja, von dem vorgelesen wird, hier von wegen Pfirsichplantage und blub, wartet bei euch auch, wenn ihr es auf Deutsch geschaut habt, im O-Ton?
Ich habe es auf Englisch geschaut.
Ah, okay, ja, das ist blöd.
Ich habe es bei Amazon.
Ja, ich habe auch auf Englisch geschaut.
Okay, ja, sehr gut. Also ich jetzt für die Vorbereitung das erste Mal tatsächlich auf Deutsch. Ich habe den auch schon oft auf Englisch gesehen und da ist mir das aufgefallen. Alles schön synchronisiert, aber der Brief, als er vorgelesen werden sollte, war plötzlich dann Switch aufs Englische. Hm. Ich habe dann auch mal gegoogelt. Ja, es gibt diese Fassung, weil offensichtlich wurde das im Original, also nur in der deutschen Fassung rausgeschnitten. Weiß der Geier warum? Und ja. Deswegen wurde es dann halt nicht nachsynchronisiert und ist dann halt später, also viel, viel später natürlich eben einfach mit O-Ton reingeschnitten worden. Gibt aber auch keinen Untertitel zu oder so. Also ist völlig absurd, ja. Das heißt, wenn du kein Englisch kannst, verstehst du nicht, was in diesem Brief drin ist. Und das ist ja schon eine Dramatik auch so ein bisschen für, der Typ ist tot und der hat den, ne, und also, ja.
Ich bin ja ganz überrascht. Wieder ein Schwenker zu Wonder Woman. Also am Anfang des Filmes, das verrät nichts über den Film an sich, aber am Anfang des Filmes bekommt Wonder Woman einen Brief von Bruce Wayne und der ist mit Hand geschrieben, aber tatsächlich in der deutschen Synchrofassung ist auch quasi diese Handschrift auf Deutsch. Das finde ich ganz spannend, dass mittlerweile selbst handschriftliche Texte in Filmen quasi digital umändern können. Ich glaube, es gibt Firmen, die nur das machen, also nur Texte quasi für verschiedene Synchrofassungen umschreiben. Das war ja irgendwie, als Kind fand ich das so faszinierend, irgendwie, das war glaube ich bei Nickelodeon, in so Cartoon-Serien, ganz kurz, wo dann auf einmal Schilder auf Deutsch waren, was ich halt nicht gewohnt war, und das war für mich, was für Magie wenden die hier an, das kann nicht sein.
Wobei, ich sag mal so, das ist man ja von Pixar eigentlich bekannt grundsätzlich, und dadurch, dass das ja mit Disney und Pixar und und Marvel ja mittlerweile so eine Suppe ist, könnte man sagen.
Ja, aber es hat
DC. Werden da ja schon wahrscheinlich die Fähigkeiten auch so hin und her geworfen, wie sie gerade gebraucht
werden. Klar, ich kann mir schon vorstellen, dass das mittlerweile eine etablierte Technik ist, die jetzt nicht so ungewöhnlich ist, aber es war das erste Mal, dass ich das quasi in einem handschriftlichen Text so deutlich gesehen habe. Und finde ich
vor allem spannend, weil es auch ein Spielfilm ist. Also wir haben jetzt alle gerade ausschließlich von Zeichentrick oder Animation geredet, aber An der Stelle ist es ein Real-Life-Action-Film. Das finde ich durchaus spannend. Da wird mir jetzt keiner einfallen, wo ich das schon kenne. Ja.
Ja.
Ja. Aber das mit dem Brief, dass der nicht synchronisiert ist, das wäre ja genauso, wie würdest du bei Captain America Civil War den Brief am Ende nicht synchronisieren.
Ja, stimmt. Sehr gutes Beispiel, ja. Ja, also finde ich auch völlig absurd. Und ich habe auch keine Ahnung, warum man das rausgeschnitten hat. Ich konnte nur eben finden, so ja, diese Version Schnittberichte war es, glaube ich, oder was. Aber ich konnte nicht rausfinden, warum. Und das andere ist nämlich noch, was auch geschnitten ist, da ist aber ganz klar, warum. Und zwar, das habt ihr wahrscheinlich dann demnach auch nicht gesehen, weil es gibt nicht die Version mit dieser Fassung. Das war kein Deutsch. Naja, egal, ihr wisst schon. Und zwar am Ende, als Dobbs mit der Machete geköpft wird, ist eigentlich ursprünglich im Film sein Kopf zu sehen gewesen, sein abgetrennter Kopf. Aha. Und das hat die Zensur natürlich rausgeschnitten, weil viel zu brutal für die Zeit. Und fand ich aber spannend, ja, dass sie wirklich so eine brutale Sache da eigentlich mit reinnehmen wollten, hat aber die Zensur rausgeschnitten und es gibt, wie gesagt, keine Version mit diesem Teil, weil das wurde dann einfach auch zerstört und hat keiner mehr.
Und wahrscheinlich hätte das heute total dumm ausgesehen und überhaupt.
Wahrscheinlich war es eine gruselig. Total schlechte Puppe. Ja, genau.
Wo du gesagt hast, du hast auf Deutsch gesagt, wie ist denn eigentlich da dein Regiment? Also schaust du viele Filme auf Deutsch oder wie? Also ich bin ja mittlerweile so an Englisches gewohnt, dass ich kaum noch synchronisierte Sachen schauen kann.
Also ich bin auf jeden Fall kein Freund von diesem Purismus, dass man alles auf Deutsch, auf Englisch schauen muss und blieb und was, du schaust Breaking Bad auf Deutsch oder so. Soll jeder machen, wie er will, ist mir erstmal Wurst. Ich persönlich schaue, ich habe so eine Abwägung, weil ich schaue jetzt gerade bei Filmen und Serien, gibt's ja verschiedene Anlässe, aus denen ich was schaue. Also nehmen wir zum Beispiel mal an, die neuen Folgen Twin Peaks, da habe ich mich extrem drauf gefreut. Das ist was, das möchte ich total konsumieren, ja, weil ich weiß, Lynch ist jetzt auch durchaus jemand, der ein, zwei Ebenen drüber legt und so weiter. Obwohl ja die Folgen relativ kurz danach auf Deutsch auch schon zur Verfügung standen. Ja? Mhm. Aber sowas will ich dann unbedingt auf Deutsch schauen. Jetzt habe ich aber beispielsweise gestern John Wick 2 gesehen. auf Englisch schauen, Entschuldigung, Twin Peaks auf Englisch schauen, so sollte der Satz sein, ja. Jetzt habe ich aber gestern zum Beispiel John Wick 2 gesehen, den habe ich mir auf Deutsch angeguckt, weil das ist ein Actionfilm, das ist mir völlig wurscht, ob der synchronisiert ist oder nicht, weil da gibt's keine krasse, irgendwie, wo das Acting besser rüberkommt, weil er irgendwie im O-Ton Leute abknallt, ja, sondern das ist halt einfach spaßig, so. Also da kommt es bei mir einfach immer ein bisschen drauf an, was schaue ich für ein Werk gerade, wie sehr will ich das wirklich 100% konsumieren und manchmal natürlich auch einfach, wie kaputt bin ich vielleicht vom Tag und habe einfach gerade keinen Bock mehr, mich auf Englisch zu konzentrieren oder irgend sowas. Aber generell, wenn es was ist, wo ich, so wie es normalerweise ist, wo ich sage, hey, ich will jetzt diesen Film schauen, ich bin jetzt gespannt und so, dann schaue ich ihn auf jeden Fall schon auf Englisch. Aber ich habe jetzt auch, also es gibt so Filme, die will ich zum Beispiel schon länger schauen und dann ist zum Beispiel mal ein Freund zu Besuch, der schaut Filme dann halt auf Deutsch und dann sage ich, nee, sorry, den Film gucken wir jetzt nicht, weil den will ich unbedingt auf Englisch sehen. So. Mhm. Also die gibt's schon, aber dann habe ich wiederum mit anderen Filmen gar kein Problem, wenn wir die dann auf Deutsch schauen. Bei Comedy ist es dann eher wieder so ein Punkt, wo ich dann vielleicht mal streite, weil halt, ne, Humor funktioniert halt nicht übersetzt, das geht halt nicht und so. Ja. Aber ja.
Weil gibt's da zum Beispiel so, dass ich aktuell so drauf bin, also ich, wenn ich ins, also wenn es bei Netflix ist, dann gucke ich es mir so oder so in Englisch an und habe dann halt zur Not noch Untertitel an, also Englische auch, oder, aber wenn ich halt ins Kino gehe, dann, wenn ich halt einfach bloß Spaß haben will oder zur Unterhaltung gehe, dann gehe ich meistens jetzt in die Synchro und ansonsten halt, wenn ich wirklich einen Film quasi als Werk betrachten will, dann gehe ich in die OV, wie zum Beispiel bei Moonlight oder sowas. Da gehe ich dann auch wirklich in die OV, ins Programmkino.
Ja, also bei mir ist es halt so, ich glaube, ich habe mir das so ein bisschen, also ich merke halt immer sofort, wenn das synchronisiert ist. Und das stört mich dann.
Liegt meistens daran, dass es eine andere Sprache ist.
Ja, das auch, aber es ist, also es klingt halt schon anders, weil es halt drüber gelegt ist und nicht, also viele Filme haben ja dann quasi, nehmen das ja auch on-set auf und dann ist nochmal die Umgebungsgeräusche anders und solche Sachen. Und ich habe halt so viel auf Englisch geschaut mittlerweile, dass ich auch kaum noch merke, ob, also ich muss mir mal überlegen, ob ich Sachen auf Deutsch oder auf Englisch gesehen habe, weil ich, also ich registriere nicht mehr, dass ich das auf einer anderen Sprache gehört habe.
Ja, es gibt so mir Sachen. Mir geht es auch mittlerweile so, dass mir erst gar nicht auffällt, wenn was plötzlich Deutsch ist, wie zum Beispiel bei Anfang von der Fargo-Staffel, ist mir erst nach der halben Szene aufgefallen, das ist doch Deutsch, was die da reden.
Das kenne ich auch, genau das, ja.
Ja. Außer natürlich, es ist so schlängliches, so schlechtes Englisch-Deutsch, dann fällt es natürlich auf.
Das finde ich ganz, ich weiß nicht, kennt ihr The Strain, diese Serie, wo Del Toro ja das Drehbuch geschrieben hat, und da haben sie, also ich finde es ja ganz schlimm, wenn die so ganz schlechtes Deutsch reden, aber da haben sie ja tatsächlich für die Nazi-Vampire tatsächlich auch deutsche Schauspieler genommen, die dann auch sehr gutes Deutsch reden, und das ist ja dann bei Tarantino bei Inglourious Basterds ja dann nochmal dieses Frankfurt-Akzent, also nochmal diese Feinheit mit den Akzenten, das ist ja dann die höchste Kunstform für amerikanische Filme, dann nochmal deutsche Dialekte reinzubringen. Ich bin mittlerweile so ein bisschen von meiner Sturm- und Drangphase, was das Kino angeht, wieder runter, weil ich so eine Phase hatte, wo ich gesagt habe, irgendwie die Leute nerven mich und mich nervt alles am Kino, und mittlerweile schaue ich mir auch Filme wieder in Synchro an, also gerade aus der Verlegenheit raus, dass sie halt hier in Tübingen nicht sofort auch in UV anlaufen, also zum Beispiel bei Wonder Woman, und dass ich sage, ich will den Film jetzt sofort sehen, und dann gehe ich halt in die Synchro, und meistens ist das ja dann auch okay, aber jetzt, und das ist mein letzter Exkurs zu Wonder Woman, weil was mir dann ganz stark aufgefallen ist in der deutschen Synchro, ich wusste, dass in diesem Team von Wonder Woman ein Schotte mitspielt. Und ich habe mich halt ganz lange gefragt, ja, wo ist denn jetzt dieser Schotte? Also taucht der noch auf? Und erst als der dann quasi im Schottenrock aufgetreten ist, war aufgefallen, dass das der Schotte ist, weil der halt in der deutschen Synchro nicht schottisch, mit schottischem Dialekt gesprochen hat. Und das ist dann sowas, wo man dann ganz stark in der UV merkt, okay, wo man halt sofort, wenn der den Mund aufmacht, merkt, okay, das ist jetzt dieser schottische Charakter, diese Truppe. Und das ist dann, wo ich dann auch noch mal, also keine Ahnung, jetzt ganz aktuell bei der neuen DuckTales-Serie, wo ja hier der Doktor, wie heißt er? Namen.
Scrooge McDuck.
Ja, aber wie heißt der Schauspieler?
David Tennant,
der legt ja so ein starkes Schottisch in dieser Serie an den Tag, also jetzt auch in den ersten Trailern, dass ich ja wirklich tatsächlich Probleme hat, den jetzt zu verstehen. Also ich verstehe viel Englisch, aber
krass.
Diesen starken schottischen Akzent von Scrooge McDuck, wo ich glaube, das hast noch nie, also klar, Scrooge McDuck ist Schotte, das weiß man ja als erfahrener Donaldist, aber dass das so stark auch in der Serie diesen schottischen Dialekt hat, das habe ich noch nie gehört. Und das finde ich ganz interessant, weil David Tennant doch, also gerade bei Doctor Who, sehr mit seinem Schottisch zurückgehalten hat. Und da habe ich noch...
Hast du Wire mal gesehen im O-Ton?
Nee, ich habe Wire noch nie gesehen.
Ja, hast du nichts verpasst, das ist eine stinklangweilige Serie, aber da kannst du mal versuchen, das im O-Ton zu schauen, da stirbt du einfach. Keine Chance.
Ja, ich glaube, ich musste auch bei Moonlight, habe ich entweder Synchro gesehen oder die Untertitel, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber da habe ich auch Probleme gehabt, damit zu kommen.
Ja, wobei das da viel ausmacht, das in Original zu schauen, weil das ist so melodisch, die Sprache.
Das stimmt,
Und naja, also vielleicht um das Synchro-Thema abzuschließen, ich finde halt auch, es liegt viel an der Qualität dran, wie das gemacht ist, also ich habe einfach das Gefühl, da wird aktuell nicht mehr so viel Wert aufs Detail gelegt. Also da gibt's ältere Filme, wo man problemlos die Synchro gucken kann, wo es heute eher zum Teil ein Krampf ist, leider.
Richtig, auf jeden Fall. Das Problem liegt natürlich nicht nur in der Quantität der Filme, sondern auch in der Zeitaktualität. Inzwischen kommen ja deutsche Filme startgleich mit den US-Releases raus. Und ich weiß von ein paar Leuten, die sind Synchronsprecher, und das ist ja inzwischen so, dass du nicht nur, weil der Film ja selber noch in der Produktion ist, während du schon anfängst, den auf Deutsch zu synchronisieren, sondern einfach aus der panischen Angst heraus von den Studios, dass irgendetwas geleakt wird, dass du die Szene nicht mehr siehst. Du machst Synchronsprecharbeit und das Einzige, was du siehst, sind die Lippen oder der Kopf des Schauspielers und alles andere ist ausgeblurrt. Das heißt, du hast keine Chance, du kriegst keinen Kontext, die Szenen werden völlig random durcheinander gewürfelt. In der Reihenfolge, in der sie halt abgedreht werden, bekommst du dieses Material zugespielt, du hast deinen Text und darauf sollst du jetzt Voice acten. Das kann nicht funktionieren, ja. Also das ist, die Leute, also die Synchronsprecher leiden extremst darunter. Das ist für die ein purer Horror. Selbst wenn sie wollten, sie könnten sich gar nicht drauf einlassen, sei es wegen der Zeit, sei es wegen dieses absurden, wir blurren alles aus, bis auf den Schauspieler und dann kriegst du das nicht mehr in der richtigen Reihenfolge. Du weißt manchmal überhaupt gar nicht, was da gerade kontextuell passiert. Du hast eine Szene, du kriegst halt irgendwie mit, okay, da wird gerade eine Beziehung beendet, aber du weißt nicht, ist diese Beziehung 5 Tage alt, ist die 15 Jahre alt, waren die verheiratet? Du kriegst null Kontext. Das ist völlig absurd. So kannst du nicht so arbeiten wie früher, wo man, wenn man sich das mal anguckt, sind einfach teilweise deutsche Synchronisationsfassungen 2-3 Jahre nach dem US-Release rausbekommen. Das war aber nicht, weil die so lange gebraucht haben, um den Film über den Ozean zu schiffen, sondern weil die wirklich 2 Jahre in der Synchro-Fassung gearbeitet haben. Da gab es 2 bis 3 Synchronregisseure, die dran gearbeitet haben, die das Drehbuch, also natürlich auch die Übersetzung ist natürlich ein längerer Prozess gewesen, aber trotzdem, die sich da wirklich mit der Lippenbewegung viel Mühe gegeben haben und alles. Und heute ist das einfach nicht mehr so. Es geht auch bis dahin, habe ich neulich von einem gehört, der hat was eingesprochen, Szenen. Und die wurden dann nachträglich wurde die Szene dazu nochmal geändert, aber das hat man dann dem deutschen Studio einfach nicht mitgeteilt. Das heißt, da wurde das, was er über eine komplett andere Szene gedubbt hat, wurde über eine neue Szene gelegt und es hat natürlich hinten und vorne nicht gepasst vom Pacing her und die Lippensynchro war nicht gegeben und das hat man einfach dadurch gelöst, dass man die Kamera so ein bisschen in das Perspektive verschoben hat, dass man die Lippen nicht mehr so gut sieht. Also das ist völlig absurd einfach.
Da fällt mir gerade auf, also Pixar ist ja eine von den wenigen Filmfirmen, wo das noch echt gut ist mit der Synchro, aber bei Pixar bin ich ja auch immer mit am Schimpfen dran, dass die Filme bei uns ein Dreivierteljahr erst später aufschlagen. Ist das da vielleicht auch quasi daran geschuldet, dass die sich die Mühe geben, dass das in der Synchro so gut wird?
Auf jeden Fall, ja. Also es ist auch so, dass Pixar arbeitet nur mit einem einzigen Synchronstudio in Deutschland zusammen. Das ist immer dasselbe. Und die haben eine sehr gute Verbindung zueinander sozusagen. Also die haben da auch die Möglichkeit vom Synchronstudio sich mit den Originaldrehbuchautoren in Kontakt zu setzen und die zu fragen, hey, wie war das gemeint? Was wolltest du darüber bringen und so? Das ist erstens eine Möglichkeit, die andere gar nicht haben und zweitens auch eine Möglichkeit, die, wenn sie sie hätten, gar nicht ausschöpfen könnten, weil es einfach viel zu wenig Zeit oder ja, gar kein Interesse daran besteht. Also auf jeden Fall hängt es damit zusammen, ja. Eigentlich musst du dankbar sein, dass sie spät rauskommen, weil das bedeutet, dass jemand sich Mühe gibt bei der Synchronisationsarbeit.
Ja, also ja, das fällt halt also gerade bei Pixar-Filmen auf, wo es natürlich für uns ärgerlich ist, die wir auch das gerne in OV hätten genommen, aber ich glaube, da kann man die Studios nicht von überzeugen, dass sie erst eine OV-Fassung releasen und dann ein halbes Jahr später nochmal die übersetzte Fassung für die Leute oder für die Kinder vor allem, die dann kein Englisch können. Ich glaube, davon kann man die Leute nicht überzeugen.
Glaube ich auch nicht.
Ja, es ist jetzt irgendwie, wenn das halt mehr auf Streaming-Plattformen rauskommt, dann wird das wahrscheinlich nochmal anders. Ist jetzt auch, also gerade bei so Serien, dass es heißt, okay, jetzt kommt erst nur OV und ein paar Tage später dann übersetzt. Und ich glaube, The Walking Dead war so eine der ersten Serien, die dann halt instantan Synchro gemacht haben. Also, wo dann auch wirklich die Folgen nochmal früher geschippt wurden, damit die das übersetzen konnten und synchronisieren konnten. Und ich denke mir, das ist gerade bei einer Serie, wo du dann halt Woche für Woche eine Folge hast und wahrscheinlich dann, wenn das halt instantan übersetzt wird, immer sehr kurzfristig die Folge synchronisieren musst und dann für mehrere Wochen eingespannt wirst, du schon eine harte Arbeit.
Auf jeden Fall, ja. Und du wirst richtig kacke bezahlt noch dazu. Also
das stimmt.
Der Traum von ich werde Synchronsprecher und verdiene damit ordentlich Kohle, könnte sowas von knicken. Die machen alle meistens nebenher noch irgendwelche Hörbücher und was weiß ich gelöt. Also außer du bist jetzt vielleicht so David Nathan oder Martin Kessler oder sowas.
Oder die Rufus haben
halt
Beck
dadurch,
so.
Dass sie genau, die haben halt dadurch, dass sie die festen Stimmen von Hollywood-Schauspielern sind, haben die auch ein bisschen eine Verhandlungsgrundlage. Aber wir haben auch gesehen bei Fluch der Karibik und Johnny Depp, auch das funktioniert nicht im Zweifelsfall. Ja?
Ja.
Also wo ja die andere Synchronstimme plötzlich da war, weil der eine sich gewagt hat, mal ein bisschen mehr Geld zu verlangen. Dann sagen die Studios halt im Zweifelsfall, na, dann nehmen wir halt eine andere Stimme für Johnny Depp. Mir doch egal. So.
Stimmt, ist man bei der Fluch der Karibik war es ja immer so, dass da ein anderer war als Johnny Depps, sagen wir mal, Hausstimme. Genau. Und die Hausstimme passt auch auf alle anderen Filme, aber die passt nicht bei Fluch der Karibik, überhaupt nicht.
Ja, wäre interessant gewesen, wie er es umgesetzt hätte. Also ich denke schon, dass der das, also David Nathan ist auf jeden Fall ein, also der, ich meine, muss man überlegen, David Nathan hat auch Christian Bale und Paul Walker gesprochen. Der ist ein Wandlungskünstler, der hätte auch auf jeden Fall einen Jack Sparrow gut rübergebracht, da bin ich mir ganz sicher.
Aber hat er nicht beim vierten Teil jetzt den gemacht? Oder beim vierten Teil war das irgendein anderer? Also nicht der
den neuen oder den vierten?
Den vierten. Also den vierten, in den ersten dreien hat es ja der eine selber gemacht, aber ich glaube, im vierten hat es ein anderer gemacht.
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Mal schauen, das kann man doch hier bestimmt rausfinden. Warum steht denn das hier nirgends? Johnny Depp. So, jetzt schaue ich mal kurz. Nee, das war nicht Fremdige Zeiten, das war, wie hieß der? Doch, Fremdige Zeiten, ne? Ja, doch, stimmt, das ist der ja. Synchronisation. Tatsächlich, da ist er wieder, David Nathan. Ja, stimmt, ja. Hast du recht.
Und ich fand, der hat auf die Rolle überhaupt nicht gepasst.
Ach so, okay, ja, das ist cool. Da müsste ich mir den jetzt nochmal angucken, weil das ist mir, oder wahrscheinlich habe ich den im O-Ton gesehen und deswegen ist mir das nicht aufgefallen. Aber das muss ich mir dann echt mal anschauen. Das interessiert mich dann doch, ja. Das war mir gar nicht bewusst. Interessant. Und jetzt beim Fünfer dann wahrscheinlich auch, nehme ich an, oder?
Da habe ich jetzt noch nicht geguckt.
Okay, ja, wäre ja albern. Warte, ich schaue es kurz nach.
Da weiß ich auch noch nicht, ob ich den überhaupt gucken werde.
Nee. Ja, ich zu Hause vielleicht mal. Ah ja, am fünften jetzt auch.
Ich habe die ersten drei, glaube ich, gesehen und dann nicht mehr.
Ey, der war auch schon gut, ne? Also.
Was?
Na, die ersten drei, also ich fand jetzt, also der erste ist fantastisch, aber ich finde der dritte ist auch schon wirklich.
Boah, ja, das war halt irgendwie der Abschluss dieser Trilogie und dann war es auch okay. Und dann haben sie, ja, genau. Wir müssen noch ein bisschen Geld drucken.
Ja, richtig, das ist eigentlich wie bei Transformers, wo man auch gedacht hat, okay, das ist jetzt der Abschluss dieser Trilogie und dann ist aber auch gut.
Das ist ja ein bisschen so der Running Gag bei Transformers, dass, wer macht das hier, Michael Bay, jedes Mal sagt, das ist der letzte Transformers-Film, den er macht und dann genau. Macht er noch einen. Ich glaube schon das dritte Mal oder vierte Mal, dass er behauptet, aber diesmal ist es wirklich der letzte.
Das ist ungefähr so ein bisschen wie Del Toro seit 500 Jahren verspricht, dass er Hellboy 3 macht und dann wieder doch nicht und dann wieder doch und dann wieder
ja,
doch.
Ja, es gibt ja neue Hellboy. Hier der Typ aus Stranger Things soll jetzt Hellboy werden.
Genau, ja, ich weiß.
Und er hat jetzt also einen Friedensvertrag mit Ron Perlman geschlossen, dass er quasi die Absolution erteilt, dass er Hellboy spielen darf.
Das Ding ist, solange nicht Doug Jones Ape spielt, ja. Ist alles für den Arsch. Ja? Jones ist die Verwandlungskünstlerrolle schlechthin.
Aber der spielt doch jetzt bald wieder, der ist doch bald wieder in so einem großen, oder war Doug Jones? Den kenne ich ja durch Cold Mirror. Habe ich erstmal von Doug Jones erfahren.
Ja, ich natürlich auch, klar. Ja. Würde ich genau. Lügen, wenn ich was anderes sage.
Star Trek Discovery spielt er jetzt ja mit.
Ach ja, stimmt, der spielt ja mit, ja.
Mhm. Der hat aber. Der hat 15 Projekte, wo alle Post-Production oder Completed drin sind. Also er hat extrem viel. Also irgendwie hier. Also Star Trek ist gerade das 19, dann The Fifth Passenger, The Danger Element, The Shape of Water, Nosferatu, The Circuit, also ich muss anschauen, diese Wikipedia-Page, das ist irgendwie ein einziges Announced, Pre, Post oder Completed. Das ist schon faszinierend. Cool,
ja. So. Habt ihr denn Dingens gesehen, Trollhunters?
Ja. Ich muss gerade abchecken, ob du Trolls. Ja, genau, Trollhunters. Du meinst die Animationsserie.
Von Del Toro,
genau. Ja, genau, die habe ich gesehen. Da wird es ja auch wieder bald eine zweite Staffel geben.
Ja, also die fand ich ja ganz fantastisch.
Die ist super. Also die ist, glaube ich, beim Kulturbusiness auch besprochen, oder Erik?
Ja.
Ja, genau, wir sind beide sehr drauf abgefahren.
Ah, okay.
Und ist ja irgendwie tragisch hier, Anton Jelzin, wie heißt er? Anton Jelzin war ein Ministerpräsident von Russland. Genau.
Boris Jelzin, war der.
Genau, Boris Jelzin war der. Ja, richtig. Genau. Ich glaube, der hieß nicht Jelzin mit Nachnamen. Wie hieß er denn?
Egal, wir wissen alle, wen du
meinst. Anton Jelzin, genau. Der dann tragisch gestorben ist. Und ich glaube, der hat sogar noch in der zweiten Staffel hat er noch also Aufnahmen gemacht. Und Del Toro hat ja sehr dafür gekämpft, dass alle Tonaufnahmen, die Anton Jelzin gemacht hat, verwendet werden.
Ach, echt cool.
Mhm, also
ja, es passt zu Del Toro, ja.
Ja.
Dass er da sich so, ja.
Ja, nee, Trollhunter, das ist super. Also auch hier Kelsey Grammer als Blinky. Und ich fand auch, also die Sidekicks von Jim waren ganz toll. Also sein Freund und da seine Freundin dann. Ich finde das ganz toll. Und es ist ja auch glaube ich, generell gut. Ja, gut. 8,6 auf der IMDb.
Das kann man nicht sagen, ne?
Kann man nicht gegen sagen. Wobei, ich weiß ja nicht, gibst du noch was? Wahrscheinlich nicht auf IMDb oder Rotten Tomatoes Wertungen?
IMDb, ja, als Orientierung so ein bisschen, weil wenn ein Film einfach 5 Sterne auf der IMDb hat, ist er meistens nicht so geil, ja. Aber wenn, also eher, ich sag mal so, eher, wenn es ins Negative geht, aber ins Positive, nö, da,
ja.
Das heißt das für mich erstmal gar nichts.
Ja, ich bin ja mehr so, also ich gehe ja gerne auf Rotten Tomatoes so und lese mir so ein bisschen diese ganzen Reviewer-Ausschnitte durch, um ein bisschen mehr so einen Überblick zu finden, weil ich hatte auch schon ganz oft ganz gegensätzliche Erfahrungen, dass ich halt Filme, die so 6 Sterne hatten, eigentlich ganz gut fand und andersrum, also ist auch immer so eine Sache.
Ja klar, also ich habe heute zum Beispiel, Last Action Hero wieder mal geschaut, wer es nicht, ob ihr den kennt.
Mit ist so ein Annie, oder?
Richtig, mit Arnold Schwarzenegger, wo er also absolut sich null ernst nimmt, völlig lustiger Film und das ist für mich einer der besten, lustigsten Actionfilme aller Zeiten, geile Sprüche, irgendwie 1000 Mal von mir schon zitiert und alles, der hat auch irgendwie, 6, bla oder sowas, ja?
Ja,
weil er halt von den Arnie-Fans natürlich total schlecht aufgenommen wurde und ich feiere den halt in den Himmel, ja, also das ist klar, da sich nur danach zu richten, ist völlig Banane.
Ja, also mir ist auch aufgefallen bei so politischen Sachen wie jetzt bei Dear White People, der eine 6,4 auf der IMDb hat und ich glaube, der hatte ganz lange 100% auf Rotten Tomatoes, weil ich glaube, fast alle Kritiken ihm ein Fresh gegeben haben oder auf jeden Fall eine sehr gute Bewertung. Und da habe ich halt gesagt, gut, IMDb ist jetzt nicht mehr so wichtig. Ist halt wie bei allen Sterne-Bewertungen, wo ich ja mir schon hin und wieder Gedanken mache, wie viel die bringen.
Wonach ich ja immer guck, ist eher bei Letterboxd halt dann, weil da hast du ja dann diesen Graph, wo du unten die Sterne von 1 bis 5 hast, die sind ja so in Halbschritten und dann nach oben die Balken, wie viele Stimmen da immer gegeben wurden, weil dann kann man auch gucken, quasi sehen, wie breit ist da die Verteilung um den Mittelwert, wo dann der höchste Score ist, also ist das eher so, fällt das schnell ab oder ist das über den gesamten Bereich so verteilt oder, ja, genau, ja. Das sieht man eher so, wie da die Verteilung liegt, das finde ich da schöner.
Das stimmt. Aber ich weiß nicht, generell, ich verstehe noch nicht so ganz auch das Prinzip von, diesem, dass man immer da irgendwelche eine Ranking-Seite oder was für braucht, also wir leben ja jetzt in einem Jahrhundert, wo man irgendwie sich einen Film relativ einfach auf irgendwelchen Streaming-Portalen oder sonst wo zugänglich machen kann, ohne dass man jetzt ein Vermögen auch für ausgeben muss. Und dann kann ich doch einen Film auch einfach im Zweifelsfall mal angucken.
Naja, also, es ist so eine
so Zeitökonomie.
Also klar, aber
ja, investiere ich jetzt? Ich bin halt mehr so ein Freund dann von einfach Empfehlungen von Leuten, wo ich weiß, deren Filmgeschmack deckt sich mit meinem oder deren Meinung kann ich vertrauen oder wenn die mir den empfehlen, finde ich das zumindest interessant, selbst wenn er mir nicht gefällt so. Das ist eigentlich eher so mein Ding. Also wenn mir bestimmte Leute oder Podcasts auch Filme empfehlen und dann vielleicht noch so 2, 3 Sachen zu sagen, damit ich mir ein Bild von machen kann, dann kommt das mir eigentlich bei mir eigentlich immer auf die Watchlist und ich gucke mir das auf jeden Fall an, weil ich weiß, okay, das passt schon, wenn das aus dieser Quelle kommt.
ja, stimmt.
Du guckst, so, ja. Das ist eigentlich viel mehr mein. Ja.
Du guckst ja ziemlich viel an, was dir empfohlen wird, habe ich mal festgestellt. Du hast ja sogar auf meine Empfehlung Hidden Man from Earth angeguckt.
Richtig, ja, klar, genau. Da habe ich dann festgestellt, gut, fand ich scheiße, aber bereue ich nicht gesehen zu haben, weil war für mich faszinierend, dass das 90 Minuten eigentlich nur eine PowerPoint-Präsentation hätte gewesen sein können vom Inhalt. Also. Aber gut, warum wir jetzt nicht auf dem Film? Aber nee, klar, also da bin ich wirklich so, das ist, glaube ich, für mich eher ein Punkt, wo ich mir neue Filme hole oder Empfehlungen hole, als dass ich dann irgendwie IMDb oder was so oder Rotten Tomatoes, seltener eher tatsächlich.
Ja, also ich habe ein ganz großes Problem, dass ich, wenn ich mir eine Meinung zum Film gemacht habe, sehr schlecht andere Kritiken lesen kann, ohne Puls zu bekommen. Also das ist halt, ich höre tatsächlich auch zurzeit wenig Film-Podcasts, obwohl ich sehr gerne, also ich schaue sehr viele Filme, gut, ist ja kein Geheimnis, dass ich das mache, aber ich habe dann halt das Problem, dass wenn dann halt meine Meinung nicht vertreten wird, und das ist so ein ganz irrationaler Reflex, dass ich dann sofort irgendwie das Gefühl habe, die beschmutzen das Ansehen des Filmes oder andersrum, die haben nicht verstanden, warum der Film scheiße ist, wo ich dann quasi sehr bewusst dagegen arbeiten muss, weil ich keine Ahnung, wie man das los wird, aber immer so dieses Gedanken habe, ich habe die einzig wahre Meinung zu diesem Film und alle anderen sind dumm. Also das ist so ein unterschwelliger Reflex, wo ich dann halt keine Filmpodcasts hören kann, wenn ich jetzt nicht völlig, wenn dieser Film jetzt nicht völlig unbekannt wäre. Also irgendwie habe ich da noch, muss ich noch ein bisschen an meiner buddhistischen Haltung gegenüber Filmrezensionen arbeiten.
Ja, stimmt, das ist bei mir auch aufgefallen, aber ja, wegen der Serie. Wie hieß diese kleine Webserie Hörstory, oder? Die wir mal besprochen hatten letztens.
Ja.
Weil die wurde auch bei den Feuilletönen besprochen und da war ich dann so enttäuscht, dass der Herr Martinsen davon nicht so begeistert, also dass er da auch so Kritikpunkte hatte.
Ja, und es ist eigentlich ist es ja ganz interessant, dass man sich mal so eine andere Meinung zu anhört und mal so andere Sichtweisen auf den Film sieht. Und ich lasse mich ja auch gern belehren. Also ich habe jetzt neulich, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, diese zweistündige Video-Essay, warum Sherlock das Schlimmste ist, was je gemacht wurde und warum Moffat nie wieder irgendwas machen darf.
Ja, ich musste darüber lachen, ja.
Wo ich natürlich... Ist mir klar, dass Moffat ein sehr umstrittener Mensch ist und ich auch froh bin, dass er jetzt demnächst nicht mehr Doctor Who macht. Aber ich doch die ersten paar Sherlock-Staffeln ganz gut fand und halt überzeugt war, dass jetzt halt die letzte nicht so toll war und mir dann quasi klar gemacht wurde, warum auch die ersten Sherlock-Staffeln nicht so geil sind und was eigentlich der Sinn von Sherlock ist und überhaupt. Geht ja auch gern auf komplett auf Moffats Werk ein und nochmal auf Doctor Who und was da alles schiefgelaufen ist. Eigentlich kann ich schon mich quasi vom Gegenteil überzeugen lassen, aber gerade so bei aktuellen Filmen, ich habe jetzt ein paar Rezensionen zu Wonder Woman angehört und durchgelesen und wenn die jetzt halt nicht der Meinung sind, dass das ein sehr guter Film war, dann kann ich da schlecht weiterlesen, ohne wütend zu werden. Und das ist halt... Das
finde ich aber echt krass.
Ja, gut, es ist vielleicht nicht wütend, aber... Ich denke dann, also ich habe dann auch so diesen Reflex, wo ich mir dann auch bewusst bin, dass es total irrational ist und eigentlich ziemlich doof, aber irgendwie.
Also ich finde das eher interessant. Mal so umgefragt, was hast du denn davon, wenn du dich nur von Rezensionen umgibst, die eigentlich sozusagen Preaching to the Choir machen, also dir schon das erzählen, was du eh schon weißt, nämlich, dass der Film toll ist. Ich finde es viel interessanter, dann mal sowas zu haben, gerade vielleicht auch bei einem Sachen wie Sherlock, die ja wirklich durchweg gut aufgenommen wird, sowas Negatives zu haben. Gut, ich fand das völlig lächerlich, die Kritik oder größtenteils an Sherlock, aber trotzdem fand ich es interessant, das zu sehen. Oder zum Beispiel auch, ich bin ja auch großer Nolan-Fan und die befreundeten Podcaster vom Companion des Unbehagens finden Nolan ja beide so ziemlich bäh. Und das fand ich aber auch dann durchaus interessant, da eben mir mal anzuhören, warum genau finden die Nolan eigentlich kacke? Kann das auch zu einem Teil nachvollziehen, find's halt trotzdem Quatsch, dann Nolan da so sehr aus so einem, sage ich jetzt mal, nichtigeren Grund schlecht zu machen. Aber wenn ich dann halt von denen irgendwie im Podcast wieder Nolan-Bashing höre oder so, dann lache ich halt drüber und denke mir, ja gut, ist jetzt halt eure komische, dumme Meinung so. Also ein bisschen so wie du auch, ne? So. Die anderen haben ja keine Ahnung, ja, aber trotzdem bin ich dann nicht so, dass ich sage, boah, jetzt höre ich nicht weiter, sondern höre ich mir gerne an, warum der neueste Nolan-Film scheiße ist oder was weiß ich.
Ja. So ein bisschen Duschlampe, ich normaler Mensch, Hauptsache Alessio.
ja, warum nicht? Ja, oder halt einfach so, also ich meine, wie gesagt, manchmal kann man es ja nachvollziehen, wie jetzt auch bei denen, der Kritikpunkt von denen ist halt, dass Nolan halt null über Dialoge arbeitet, null über Bildsprache arbeitet, sondern alles immer über Dialoge löst, was halt stimmt, ja, kann ich ja gar nichts gegen sagen, ist wahr. Das ist für mich aber kein ausreichender Grund, Nolan jetzt kacke zu finden, weil es viel zu viele Dinge gibt, die er gut macht. Trotzdem kann ich es aber nachvollziehen, kann den Punkt verstehen, so, schwierig schwierig wird es ja dann, wenn es wirklich ein Punkt ist, wo du sagst, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also wenn jetzt jemand sagen würde, Schatz der Sierra Madre, der Film, der hat ja gar nichts Gutes, das ist ja nur Scheiße so, dann würde ich ja sagen, ja okay, Moment mal, was ist jetzt hier eigentlich los? Ja, weil dann kann ich es nicht mehr nachvollziehen. Aber solange ich jetzt, wenn jetzt jemand sagt, Schatz der Sierra Madre, naja, habe ich schon so ein paar Kritikpunkte, ist irgendwie zu lang und die Kamera und so, dann kann ich sagen, ja gut, das kann ich alles verstehen. So, darauf ja. Kommst du mal ein bisschen an, finde ich.
Ja, also wie gesagt, das kam vielleicht ein bisschen härter rüber, als das eigentlich ist, aber es fällt mir halt immer wieder auf und ist mir jetzt gerade bei Wonder Woman aufgefallen, weil ich von dem Film sehr begeistert war. Ich mache wahrscheinlich auch viele Leute damit sehr wütend, dass ich sage, dass ich Jesse Eisenberg in Batman wie Superman sehr toll fand.
Auch fand ich auch. Das war auch das einzige Gute an dem Film.
Gut. Weil ich halt so ganz comichafte Bösewichte sehr lustig und unterhaltsam finde. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Eigentlich bin ich ja nicht so jemand, der dann so gleich auf Leute rumhatet. Ich schreibe dann auch nicht in die Kommentare, ihr seid dumm oder so, sondern ich ist mir schon bewusst, dass das Problem bei mir liegt. Vielleicht muss ich da einfach ein bisschen, wie gesagt, buddhistischer werden in meiner Filmkritik, ich hatte halt so die letzten Monate so eine Phase, wo ich auch sehr oft auf Kinopublikum gehatet habe, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so die Toleranzschwelle, wenn jemand sein Handy während des Filmes rausholt, ist bei mir doch sehr gering.
Die Fresse, mit der Axt, sofort.
Ja, und dass dann Leute auch einfach Telefonanrufe entgegennehmen während des Films.
Das ist so der Wahnsinn, ja. Ich bin eh kein großer Kinofreund, also deswegen.
Gut, dann, also das verstehe ich nämlich. Kann ich schon verstehen, aber es gibt ja einige Leute, die sagen, man muss das Kino retten und das ist ja der einzig wahre Weg, einen Film zu sehen. Also so mal runtergebrochen das Argument. Wo ich denke, ich finde das auch schon gut, wenn ich das zu Hause machen kann und irgendwie im Schlafanzug im Bett hocken kann und dann vielleicht auf meinem MacBook ist das vielleicht jetzt nicht die wahre, das Gelbe von einem, aber irgendwie auf dem Fernseher das zu schauen, da habe ich meistens mehr von, als wenn ich 2 Stunden lang in einem unbequemen Kino sitze, mir danach das Steißbein wahnsinnig wehtut, links und rechts Leute versuchen, das Popcorn möglichst laut zu essen, wo ich ja der Meinung bin, dass das Popcorn die Erbsünde des Kinos ist, also das hätte man sofort dem Ersten, der das auf die Idee kam, Popcorn im Kino zu essen, einfach aus der Hand schlagen müssen.
Nichts darf lauter sein als ein ausgepacktes Twinkie.
Ja. Genau. Und da bin ich ja mittlerweile etwas entspannter geworden und gedacht, das sind auch nur normale Menschen, die haben auch ihre Probleme und die sollen mal ihr Popcorn essen, wenn es ihnen dabei gut geht. Aber wie gesagt, ich frage mich auch, also ich finde Kinos, wenn sie gut sind, also keine Ahnung, wir waren jetzt irgendwie, Erik und ich, also als Kulturpessimisten-Veranstaltung ja immer vom Kongress Star Wars schauen und dann halt im Cinemax und dann im Savoy in Hamburg. Und das Savoy ist ja, ich weiß nicht, ob du da schon mal drin warst, aber es ist halt so ein Kino mit riesen Ledersesseln, wo du dann dein eigenes für deine Füße so ein kleines Sitzwürfelchen bekommst, wo du deine Füße drauflegen kannst. Und irgendwie, du kannst dich quasi komplett ausstrecken. Und dann ist Kino auch toll, aber so das klassische Dorfkino, was es hier in Tübingen leider noch ist, also Tübingen ist leider nicht groß genug, dass es hier ein gemütliches Kino gibt oder Premium-Sitze oder so Spielereien, dann ist Kino doch eine sehr anstrengende Angelegenheit, die man eigentlich nur macht, weil man den Film anders zu dem Zeitpunkt nicht sehen kann.
Ja genau. Richtig. Ich finde es auch mittlerweile nicht mehr zeitgemäß, also überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Irgendwie fühlt sich das an, dass man, dass der Film im Kino rauskommt und dann ein halbes Jahr danach kann man vielleicht mal gucken, ob er dann irgendwann mal auch mal auf Blu-ray rauskommt oder sowas oder auf Streaming-Portalen dann meistens erst ein Jahr danach oder so. Das finde ich einfach wirklich nicht mehr zeitgemäß. Also das sollte eigentlich relativ nach Release eigentlich schon online sein und die Leute, die sich dann trotzdem noch im Kino angucken wollen, die gehen ja dann auch für das Event ins Kino und nicht mehr für den Film nur, sondern da würde sich halt mehr die Spreu vom Weizen trennen und auch so ein bisschen aus so einer marktliberalen Sicht, dann müssten sich halt die Kinos auch mal wieder ein bisschen mehr einfallen lassen für 13 € Kinoticket als das, was man aktuell so zum Teil geboten kriegt.
Ja, also ich finde auch so, wenn es hier gerade in Tübingen irgendwie Retro-Cinema und dann wird nochmal irgendwie Dracula gezeigt oder Psycho und dann gibt es noch irgendwie Diskussionsrunde oder so, das ist ja ganz charmant, dass man hier nochmal so als Event in der Gruppe einen Film schaut. Und das wird ja auch schon mehr. Also ich habe es irgendwie gerade gesehen, hier ein neuer Film mit Michael Cera kommt jetzt auch in ausgewählten Kinos und dann halt auch gleichzeitig auf iTunes und anderen Streaming-Portalen. Aber es gibt auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber, also, Sebi, du wahrscheinlich schon, dieser große Krieg, der ja auch jetzt in Cannes ausgebrochen ist, wo die Frage ist, ja, darf Netflix überhaupt mitmachen, will die das nicht im Kino zeigen? Und ja. Wo dann einfach irgendwie Netflix bewusst von Cannes ausgeschlossen wird, weil sie es halt nicht im Kino zeigen, weil die klassischen Filme da nicht wollen, dass Netflix da auf einmal Preise gewinnen kann. Also da gibt's ja schon jetzt, das wird ja jetzt gerade verhandelt. Also ich denke, dass das jetzt die nächsten Jahre dann auch, entweder sie gewinnen oder sie verlieren, aber irgendwas wird dann passieren, da wird es mal einen Knall geben.
Vor allen Dingen dieses ganze Cannes- und Filmpreise-Ding ist ja auch nochmal so ein anderes Fass, was man da noch aufmachen könnte, von wegen, da werden dann ja Filme bloß in ausgewählten Kinos 2-3 Mal gezeigt davor, damit man jetzt den Stempel hat, okay, wurde im Kino gezeigt, dann können wir jetzt den Preis dafür geben, damit die danach sagen können, wir haben den Preis und jetzt können wir hier ordentlich die Leute und Kohle abkassieren.
Ja,
aber dann können wir generell auch mal drüber reden, ob überhaupt diese ganzen Preise, ob man da irgendwas drauf geben kann. Also mit den Oscars will ich gar nicht anfangen, was da schon alles Oscars gewonnen hat und was da wieder jedes Jahr Meryl Streep überhaupt in einem Film mitspielen muss, damit sie wieder nominiert werden kann. Da könnte ich erst kotzen kriegen.
Also Foster Wallace Jenkins, da haben sich ja alle gefragt, warum der für einen Oscar nominiert oder warum sie dafür für einen Oscar nominiert war.
Ja, weil es Meryl Streep ist, es ist einfach unerklärlich, ja. Es ist, also, so, das ist, denke ich, absolut richtig, ja. Also, das geht mir auch auf den Zeiger. Ich habe mal versucht, für die Oscars als Vorbereitung mir die ganzen Kurzfilme anzugucken, die dafür nominiert sind. No way, es geht nicht. Du kommst nicht dran. Ich hätte Geld für bezahlt, also war gar nicht der Punkt. Einen Film konnte ich kaufen. Da hat der Kurzfilm, hat glaube 12,99 gekostet. Das ist richtig viel Geld für einen Kurzfilm. Das ist eigentlich echt nicht okay. Und bei allen anderen, ich habe es über die legalen, ich habe es über die illegalen Wege geschafft. Ich habe es bei irgendwo, dann habe ich einen Dingens gefunden. Da waren die animierten Kurzfilme, hat einer einen Torrent geschnürt. Da waren die alle drin, war wahrscheinlich auch ein Filmfan und so. Der eine davon war nur schlecht von der Leinwand abgefilmt. Also es ist absolut unfassbar. Du kannst, selbst wenn du willst, du kannst gar nicht dir das vorher angeguckt haben und dann, wie gesagt, die andere große Klammer, geben wir überhaupt einen Fick auf solche komischen Preise. Und bei Cannes muss ich sagen, das Argument war ja, es steht, glaube ich, in den Statuten von Cannes wegen Kino, ja, weil das natürlich aus einer Zeit kommt, wo es sowas nicht gab. So, da müssen die aber ihre Kack-Statuten halt einfach ins Jahr 2017 anpassen, wo halt eben Kino nicht mehr der Release-Way Nummer 1 ist und nicht dann sagen, Netflix muss das im Kino zeigen, sondern müssen die halt mal merken, ups, da ist jetzt irgendwie Leinwand nicht mehr das erste Distributionsweg, den wir haben.
Ja,
wobei zumindest beim Oscar würde ich ja sagen, dass man schon eine Entwicklung sieht. Klar, die Tropfen sind sehr steil, sind sehr klein und der Stein ist sehr groß, der da gehöhlt werden muss, aber gerade damit, dass jetzt so Filme wie Moonlight gewonnen haben dieses Jahr, das zeigt für mich in die richtige Richtung.
Ja, und auch. Nee, das ist für mich aber absolut klar. Also, dass der Film gewinnt, war für mich null Überraschung, muss ich ehrlich sagen.
Ja,
also das ist mir noch nicht zu sehr kontrovers.
Aber es gab doch einen Film, jetzt mal von dieser, es gab doch einen Film, der von, auch von den Amazon Studios war, der auch bei den Oscars nominiert war. Das, ich glaube, das war mehr so das Revolutionäre, das irgendwie.
Das fand ich auch spannend, ja. Was war das nochmal?
Ich bin ja der Meinung, das kann ja mehr so ein Verkaufsmarkt ist. Also dass das nicht mehr, also ich glaube, die Preise sind eher zweitrangig, aber das ist so.
Ah, Manchester by the Sea war
genau.
Das.
Genau.
Kurz, ja.
Also ich glaube, das kann auch viel dafür da ist, dass sich so Filmvertriebe einfach anschauen, was es für neue Filme gibt. Also, dass das halt so eine Geschichte ist, dass es weniger um die Preise geht, als mehr so, wir zeigen jetzt hier die Filme, das sind irgendwie die ganzen Vertreter von den ganzen Filmverleihen all over the world und dann sieht man das ja auch, dass nach Cannes ganz viele Filme einfach für ein Release-Date erst bekommen, weil die dann erst von einem Verleih zum Beispiel in Deutschland aufgenommen wurden. Und ich denke, dass das mehr so ein Verkaufsmarkt ist, dass man sagt, ich habe hier diesen Film und der ist recht gut, weil er bei Cannes gezeigt wird. Ich meine, Twin Peaks wurde ja auch jetzt bei Cannes gezeigt und erst dann bekommen die einen Verleiher, weil die da erst quasi diesen Deal schließen. Ich kann mir vorstellen, dass da während Cannes ganz viele so in Hotelzimmern Leute zusammensitzen, die halt ihre Filme verkaufen wollen oder kaufen wollen.
Es kann gut sein, ja. Aber die Preise sind natürlich trotzdem schon eine Institution, also vor allem natürlich auch für so ein bisschen Arthouse-mäßig vielleicht, ne, so. Also mir fallen wenig Arthouse-Filme ein, wo am Anfang nicht mindestens dreimal die Cannes, der Cannes, was ist das, Lorbeerkranz? im
Goldene Palme.
Ja, natürlich, klar, Entschuldigung, jetzt habe ich es gerade verwechselt mit Dingens hier. Ja, genau, egal, die Goldene Palme, die dann nicht irgendwo wieder im Ding auftaucht, also ist schon auch eine,
ja,
hat schon einen Ruf, sage ich.
Ja, schon. Nicht nur so, ja, genau. Also der Preis ist natürlich auch, ist wahrscheinlich auch ein gutes Verkaufsargument, wenn man dann gewinnt. Also dass
ja, auf jeden Fall
der Verkaufspreis in die Höhe getrieben wird. Und der andere Weg, ich meine, wie heißt er? Da habe ich auch Probleme im Namen, der Snowpiercer gemacht hat. Und jetzt diesen Film auf Netflix rausbringt. Wie heißt der Regisseur? Das ist halt so ein Koreaner.
Ich wollte gerade dauernd Ihe Matze sagen.
Aber
John Ho Bong, genau.
Genau. Der hat Snowpiercer gemacht.
Nee, Bong John Hu, oder?
Nee. Ja, aber das ist nämlich die Sache mit koreanischen Namen. Das ist auch bei Duna Bay so. Ich glaube, bei der Wikipedia ist sie Bay Duna, bei IMDb ist sie Duna Bay. Ich glaube, die sind nicht so ganz einig, wie in welcher Reihenfolge koreanische Namen geschrieben werden, weil hier steht.
Ja, weil in Korea ist ja der Nachname der Vorname eigentlich. Genau. Deswegen ist
aber das auf der IMDb steht auf jeden Fall Jun Ho Bong.
Aber Park Chang-wook zum Beispiel heißt halt auch einfach bei uns Park Chang-wook, auch wenn der eigentlich Wook Chang-wook, also der Oldboy genau gemacht hat, ihr wisst schon.
Ja, ja. auf jeden Fall Snowpiercer, und was ich ja noch viel besser finde von ihm, ist The Host. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
Noch nicht, nein.
Das ist ein sehr schöner Monsterfilm. Auf jeden Fall.
Snowpiercer fand ich ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Also,
ja, der war okay. Hatte
Probleme auf jeden Fall.
Ich finde einfach, The Host ist noch besser, weil das noch nicht so, also da gibt's halt keine amerikanischen Schauspieler in diese ganze Geschichte. Also okay. Es ist halt, hat auch sehr viel mit der US-Militärmacht in Korea zu tun. Also so eine Parabel, so ein bisschen so, da, also wie Godzilla halt so Atombombe, so eine Parabel für die Atombombe ist halt The Host, so eine Parabel, weil die Amis anscheinend einfach ihren Giftmüll einfach in den Fluss dort gekippt haben. Und dann
kommen die Monster bei.
Genau, dann kommen die Monster. Das ist also diese Giftmüllverpestung der Amis in Korea, das ist anscheinend tatsächlich mal Anfang der 2000er passiert. Genau, und zurück zu John Ho Bong, der ja quasi durch die Erfahrung, die er durch Snowpiercer gemacht hat, wie gesagt, wurde sehr gemischt aufgenommen und dann wahrscheinlich gab es auch andere Sachen, der ist dann halt bewusst zu Netflix gegangen und hat Ideen quasi seinen neuen Film halt angeboten, weil er gesagt hat, irgendwie Kino ist nicht mehr meins und ich mache das jetzt mal auf Netflix. Und ich freue mich ja sehr auf Okija, da kommt er glaube ich diese Woche raus und bin schon sehr gespannt. Ich bin ja seit The Host sehr großer Fan von ihm.
Ja, ich werde mir Okija oder wie auch immer man das ausspricht, auf jeden Fall auch anschauen, aber bin da noch skeptisch, muss ich sagen, weil der Trailer, also hui, das sah alles sehr komisch aus. Aber Jake Gyllenhaal und Tilda Swinton sind schon mal ein Argument. Und Paul Dano.
Ja. Gut, jetzt sind wir haben wir sehr lange sehr wenig über Sierra Madre geredet, aber
ach, ist doch wurscht.
Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, weil also Sebi ist ja, also du bist ja ein großer Filmkenner und auch abseits vom Mainstream-Film. Du postest ja immer nicht nur von Tarantino, auch generell so diese 100 besten oder 10 besten Filme von was weiß ich. Und
genau.
Das ist, also da war auch sehr angenehm, mit dir mal generell über Kino zu diskutieren.
Ja, sehr gerne.
Also ich finde es nochmal interessant, weil, also bei dieser, gerade bei dieser Soll das Kino erhalten werden, da ist ja zum Beispiel hier die Kollegen von Second Unit, der Christian Steiner, der ist ja sehr großer Verfechter des Kinos, macht jetzt auch mittlerweile so Filmfeste, organisiert er ja mit. Ich glaube, den müssen wir mal auch einladen, um quasi diese Diskussion von der anderen Seite weiterzuführen. Gut. Dann bedanken wir uns, Sebi, dass du da warst. Jetzt kündigen wir noch den nächsten Film an.
Warte, man könnte noch kurz sagen, man kann dich ja sicherlich auch in einem anderen Kinofilm-Podcast hören oder so.
Man kann mich in generellen Podcasts auf jeden Fall hören, ja. Was man im Kino-Richtung auf jeden Fall, ich weiß nicht, wann kommt das hier raus ungefähr?
Ich sag jetzt mal im Laufe dieser Woche, ohne mich darauf festzulegen. Okay. Aber
gut, dann sage ich mal, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht, wird aber dann in Gänze kommen, die neue Folge von meinem Podcast, der sich mit den Berufen am Filmset befasst, den ich mit dem Kumpel Andreas mache, Credits-Podcast, credits-podcast.de. Da haben wir drei Folgen und die aktuellste Folge beschäftigt sich mit dem Ton am Filmset. Wie wird der Ton aufgenommen? Wie wird der gemischt? Welcher Prozess wird wann benutzt, um Ton einzufügen? Wo kommt der her? Also diese ganzen Sachen haben wir beredet mit Florian Oswald, der arbeitet unter anderem zusammen mit Tommy Krappweiß, der Bernd das Brot und Mara und die Feuerbringer und sowas gemacht hat. Und genau, drei Folgen gibt's eh schon über Beleuchtung und Sicherheit am Filmset, über Kameramann, über Motion FX und solche Sachen. Könnt ihr da vielleicht mal reinhören, da gibt's so ein bisschen Technik-Talk und wie das Ganze so abläuft, aber eben auch für Leute, die jetzt wirklich kein Wissen haben. Also es ist jetzt nicht nur für die krassen Film-Nerds, sondern da kann man einfach auch mal reinhören, wenn man sich mal ein bisschen dafür interessiert, wie sowas eigentlich abläuft.
Und da macht er sicherlich auch noch mal was Spezielleres zum Thema Synchronisation.
Richtig, haben wir gerade jetzt, wir wollen jetzt gerade so ein bisschen in der Audio-Richtung bleiben. Synchronisation haben wir gerade schon was im Gespräch. Da kriegen wir vielleicht sogar wie ein ganz bekannte Stimme. Und auf jeden Fall, was auch noch demnächst kommen wird, ist Foley Artist. Da freue ich mich schon drauf. Da wollen wir in ein Studio von einem Foley Artist gehen und live vor Ort
praktisch also uns das Foley zeigen. Foley im Sinne von Laub?
Also der die Geräusche macht.
Ah, Foley, okay, gut.
Die Geräuschemacher ist der deutsche Dings dazu.
Der Geräuschemacher. Ihr habt da irgendwie letzte Folge 21. August 2016, also
Wir hatten eine kleine künstlerische Pause, ja. Ja. War einfach aus Gründen, ihr kennt das, ne?
Nee, das ist tatsächlich sehr interessant. Du machst ja auch, du machst ja immer noch 30 Minutes Left, was ja das wahnsinnigste Podcast-Projekt aller Zeiten
ist. 30 Minutes Left? Nee, Moment mal, das ist der falsche Podcast.
30 Minutes.
Talk 30 to me.
Ja, genau. Ja, das war immer für 30 auf jeden Fall.
Ja, Talk 30 to me gibt's immer noch. Ja, wir machen gerade einen Monat Pause, aber es gibt's noch.
Ja, willst du mal erklären, was das ist?
Also das ist, vielleicht muss man, ich weiß gar nicht, ob du den Wandel mitbekommen hast, also ursprünglich war das ein Podcast, der jeden Morgen um 6 Uhr erschienen ist, war eine Daily Show, wie man es kennt, da haben wir 30 Minuten, daher der Name, Unsinn geredet, so, wir reden beide gern Unsinn, deswegen haben wir das dann da gemacht. Und
Unsinn? Ach was, die Diskussion, ob Dusche in der Badewanne oder nicht, das war doch weltsubstanzielles, philosophisches Inhalt.
Das stimmt, Erik, das möchte ich, weiß ich zu schätzen, dass du unsere tiefen Diskussionen hier auch, ja. Nee, also wir reden durchaus auch mal über, wir haben jetzt neulich sogar irgendwie diskutiert, keine Ahnung, also wir reden auch manchmal über ernste Themen, aber primär verstehen wir uns schon als Comedy-Podcast. Und nach einem Jahr oder sogar mehr als einem Jahr haben wir das einfach nicht mehr ausgehalten, jeden Tag unsere Scheißstimmen zu hören und wollten uns erschießen. Und deswegen kommen wir jetzt nur noch zweimal in der Woche, und zwar immer montags und freitags. Gibt sozusagen eine Wochenfolge und eine Wochenendfolge, die sich eigentlich inhaltlich nicht wirklich unterscheiden.
Aber immer noch um 6
Uhr morgens. Nee, die Wochenendfolge kommt um 16 Uhr. Die soll so ein bisschen sein für, man kommt von der Arbeit und hört die dann. Und die Montagfolge kommt nach wie vor um 6 Uhr morgens, ja. Mhm. Wir zeichnen sie aber am Sonntag vorher auf, nicht am Montagmorgen.
Aber das fand ich, experimentellen Podcasts sind ja immer sehr interessant. Und du hast ja noch einen weiteren Podcast, die Goldene 10.
Die goldene.
Genau.
10.
Ja, da gibt es so Top 10 Rankings, ne? Goldene 10, daher der Name. Über alles Mögliche. Aktuell haben wir eine relativ lange und auch ernste Folge gehabt über Rechtsverstöße, die jeder schon mal begangen hat. Die mochte ich eigentlich sehr. Aber wir haben dann auch sowas wie Filmzitate, Eissorten, Süßigkeiten, Fluggeräte, also ganz vieles Verschiedenes. Interessiert einen vielleicht mal mehr oder weniger, aber es ist halt auch Entertainment, ne? Weil Top Ten, da kann man jetzt, also ist halt subjektiv und meistens nicht ganz so ernst zu nehmen. Genau, das mache ich mit dem Henry vom Schmalstuhlministerium und dem Kai vom Hobbykoch-Podcast und der Trick 17 und so, den kennt man bestimmt auch.
Ja,
genau.
Du Medien.
Und dann habe ich noch 5 Milliarden andere Podcasts, die könnt ihr alle finden auf ohren-nahrung.de, und jetzt hör mal auf, über meine Projekte zu reden, sonst komme ich mir vor wie so ein Marktschreier.
Bewegt Ton zum Beispiel noch als Filmpodcast.
Ja, aber der hat seit 2 Jahren keine Folge mehr. Also wir sind offiziell nur gerade inaktiv, wir sind nicht deaktiviert, also wir wollen das auch irgendwann wieder machen, aber das gerade aus verschiedenen Gründen, unter anderem, dass Dani wohin gezogen ist, wo er maximal 80 Kbit Downstream hat.
Ah, in die äußere Mongolei, oder?
Richtig, so ungefähr. Und ja, da wir uns durch die Entfernung bedingt auch nicht dauernd sehen können, um zusammen aufzunehmen, beziehungsweise wenn wir uns mal sehen, einfach Besseres zu tun haben, als einen Podcast aufzunehmen. Naja, ist da jetzt halt Pause.
Mhm. So, gut.
Dann wollen wir uns ja noch den nächsten Film ankündigen.
Ja, da habe ich auch eine super Überleitung, weil wir hatten ja schon Rick and Morty und die hatten ja im April ihre erste Folge der dritten Staffel rausgebracht und da war ja Rick Sanchez auf der Suche nach der Szechuan-Sauce von, die es bei McDonald's gab, als Mulan draußen rausgekommen ist und ja, über Mulan sprechen wir nächstes Mal.
Goldene Überleitung.
Ja, goldene, die 10 goldenen Moderationsbrücken.
Können wir auch mal machen.
Genau, das und quasi Folgengast ist diesmal, oder Folgengästin ist ja diesmal in-house, hat sich ja die Becky ausgesucht.
Ist ah, ja, so, so.
Ja, wir haben ja alle drei einen Film pro Jahr frei, den wir uns selber aussuchen dürfen. Und okay. Bei den anderen laden wir uns dann halt immer Gäste ein. Wir sind jetzt auch, das ist halt, wenn man das einmal im Monat macht und dann irgendwie wir drei, dann sind schon mal 3 Monate weg und dann noch irgendwie, ich glaube, wir hatten jetzt, haben wir danach schon einen Film, wissen wir auch schon, oder? Erik?
Ja, also nach Becky bin ja ich erstmal noch dran.
Genau, und dann?
Dann sind unsere drei Dinger erstmal weg.
Aber wir haben schon einige angemeldet, die auch mal einen Film machen wollen. Ich glaube, die Dilanji und der Sprumpel oder so.
Ja, stimmt, genau. Mit denen wollen wir dann noch über einen King-Verfilmung reden, aber das ist alles noch.
Ja, Zukunft, ist auf jeden Fall interessant. Es ist einer der best vorausgeplantesten Podcasts, den wir machen, weil wir einfach, wenn du 4 Leute hast, schon 4 Monate im Voraus weißt, was du für einen Film besprechen willst.
Richtig, ja.
Ja. Nee, also auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden, auch über den Film und
mir auch, ja.
Ja,
so auch eine coole Idee, die ihr da habt. So, weil finde ich interessant auch. Also ich habe nicht jede Folge gehört von diesem Teilprojekt, sage ich jetzt mal. Aber allein immer zu sehen, welcher Film dann genommen wird von den Leuten, finde ich dann schon interessant. Weil jetzt gerade ja. Zum Beispiel Mulan, der wäre mir im Traum nie eingefallen. Finde ich aber klasse den Film. Ja, ja? Also
ich fand auch von der Max Snyder, der hatte ja Krull. Was so ein Film ist, es ist ja ein sehr weit vom Schusser Film, aber ich fand es halt interessant, weil der halt schön wo ich am Podcast dann diesen Zirkelschluss gemacht habe von, also das so ein Vorläufer von Dune war und halt diese ganze, also dieser Übergang von, wie kommen wir von Star Wars zu Dune geschafft hat. Also es sind einfach sehr schöne Filme und man muss einfach sein Filmwissen ein bisschen erweitern. Ist ja irgendwie so ein bisschen, man muss mal irgendwie alle Goethe-Klassiker lesen und so muss man irgendwie mal auch ein bisschen da vor 1900, also es ist ja so der Klassiker irgendwie, Leute kennen keine Filme von 1980, also irgendwie, das sind ja gerade die Leute, die jetzt quasi mit den Filmen aufgewachsen sind, ist ja irgendwie Ghostbusters und Back to the Future und solche Sachen und aber gibt's auch davor Filme, die sehr gut sind und auch noch sehr gut funktionieren, wie du gesagt hast.
Falls ihr euch fragt, in dem Podcast-Feed sind ja bloß Folgen, ich sag mal, ich glaube, die 6 ist die erste, wo wir es eigenständig gemacht haben. Die anderen Filme davor sind in unserem Hauptpodcast noch drin gewesen, die Kulturpessimisten, weil das war da erstmal bloß als kleine Rubrik einmal im Monat geplant und dann haben wir halt irgendwann gesagt, okay, das ist eigentlich groß genug, da was Eigenes draus zu machen.
Ja, so das erste Spin-off, was ich je gemacht habe.
Spin-off, sehr schön.
Ja, das ist wie bei Joko und Klaas, da war das ja auch immer alles erst eine Rubrik bei Halligalli und dann haben sie...
Und dann war es eine eigene Serie, ja, genau. Stimmt schon.
Ja.
Habt ihr es gehört, dass jetzt Stefan Raab eine neue Sache für ProSieben entwickelt?
Ja, was war das nochmal? Es war irgendwie weird, was es war. Also ich habe es gelesen, aber...
Du warst doch auch dabei beim Raab-Sheet, oder? Als wir
ja, ich vom Jahr haben René und ich uns kennengelernt.
Ah, okay. Wo wir 6 Stunden gepodcastet haben und danach war wirklich 2 Monate meine Stimme weg. Das war nicht
nee,
so.
Nee, das war bei Wetten. Das war beim Rabschied.
Das war beim Rabschied, weil ich in der Woche danach
war auch so lang.
Noch diverse Weihnachtsfolgen vom Kongress aufnehmen wollte und das kaum geschafft habe, weil ich kaum reden
Stimmt.
konnte.
Stimmt, ach ja, ich erinnere mich, ja.
Ja, ja. Also, wir wenden diesen Podcast an dieser Stelle.
Falls jemand in nächster Zeit mal ins Kino gehen möchte, es kommt bald Get Out raus, geht da rein, fantastischer Film, das nur als kleinen Tipp zum
Abschluss. Get Out ist doch schon längst raus.
Out ist doch schon
raus. Ist der schon raus? Verdammt!
Ja, den haben wir schon besprochen in unserer vorletzten Folge, glaube ich.
Nee, Moment, halt, warte, Get Out, habe ich die jetzt gerade verwechselt? Egal, tja, dann halt nicht.
Also welcher Film?
Dann guckt der Lobster, der ist schon älter, aber der ist gut.
Welcher Film, der nächstes rauskommt, ist von Edgar Wright, der neue Film Baby Driver.
Den werde ich Donnerstag sehen. Freue ich mich schon drauf.
PK oder was? Pressekonferenz.
Ja.
Das ist ja bei mir immer so problematisch, weil ich bin ja mittlerweile auch in diesen ganzen Verteilern und kann problemlos und diverse Presse-PK, sage ich, PV natürlich.
Ja, Pressescreening.
Genau, Presseverführung gehen. Aber der Witz ist, das rentiert sich nicht für mich, außer ich will den Film halt wirklich zu eine Woche
vorher. Ja, genau, deswegen bin ich ja drin. Ich gehe nie in Pressescreening, aber ich will halt Baby Driver sehen.
Weil ich genauso viel für das Zugticket nach Stuttgart zahlen müsste, wie für ein Kinoticket.
Ja, also gut, ich steige in die U-Bahn und fahre 10 Haltestellen
genau,
und bin da.
Das ist aber nee, auf Baby Driver freue ich mich schon sehr. Und damit verlassen wir euch und natürlich wie immer, wenn ihr Kommentare zu diesem Film habt oder zu einer Diskussion generell über alle Themen, die wir angeschnitten haben, dann gerne in die Kommentare bei uns im Blog oder auf Twitter oder Facebook. Wenn ihr
uns einen Film vorschlagen
genau,
wollt.
Für 2018, dann könnt ihr das auch gerne machen. Und ansonsten freuen wir uns einfach, wenn ihr liked, teilt und subscribed und unsere Pflegelinie kauft. Hier jetzt Kulturpessimisten, Händlerisch.
Auf die Glocke.
Genau, drückt auf die Glocke erzählt euren Eltern und eurer Familie, dass ihr Podcast
gemacht habt. Dann holt euch unsere limitierte Matratze.
Genau, und jetzt erzählen wir euch noch was über Casper und Blue Apron. Und, gut, das streichen wir doch jetzt und dann machen jetzt Schluss. Also dann, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
At the suburbs of the outskirts of town, these are the places old friends push me down. Nothing but the dark stars shining on me. Loneliness seems to be my destiny. Listen to the old man, he speaks like thousands of seashells. Forever he's helpless in those chaos of chords and bittersweet lyrics, singing eternally. Is there a place I could hang around? Is there a chance for my woman to be found? I see no light shining down on me. I sing my song, lonesome and eternally. Listen to me. Speaks like thousands of seashells. Forever he's helpless in those chaos of chords and bittersweet lyrics, singing eternally. Like thousands of seashells, wherever he's helpless, in those chaos of chords, bittersweet lyrics, singing eternally.